Und da geht's tatsächlich wieder los. Die Eishockey-Show, Ausgabe Nummer 1 der Saison 25-26. Ihr habt alles richtig gemacht. Schön, dass ihr dabei seid. Wir freuen uns. Wir präsentieren euch und Ihnen heute da draußen die große Saisonvorschau vor der Spielzeit in der Penny DL. Natürlich alles live bei Magenta Sport, ist ja klar. Eine Liga mit 14 Vereinen, vielleicht ja 14 Zielen zwischen Titel, Playoffs oder auch nur Klassenerhalt. Am Ende werden wir schauen, wo was rauskommt. Und wir haben natürlich einen Titelverteidiger mit Berlin und einen Neuling mit den Dresdner Eislöwen. Auch darauf freuen wir uns. Und natürlich freue ich mich hier im Studio auf Basti Schwele und Rick Goldmann. Schön, dass ihr da seid.
Sehr schön.
Ich habe euch fast vermisst.
Ja, wir haben uns lange nicht gesehen, muss man sagen. Weil
der Sommer war echt lang dieses Jahr irgendwie.
Aber das sagen wir jedes Mal, wenn wir hier sitzen.
Jeder war woanders.
Umso schöner ist es ja, wieder zusammenzufinden in dieser heimeligen Atmosphäre.
Ja, bist du denn schon, Basti, im Eishockey-Flow? Champions Hockey League läuft ja schon.
Ich bin tatsächlich voll im Flow. Ich hatte ja Media Days. Ich hatte Champions Hockey League schon. Ich bin voll in den Clubs drin. Ich weiß alles. Und ich freue mich darauf, das alles preiszugeben heute.
Also alles ist eine Ansage. Das heißt, wir wollen gleich eine Menge hören. Auch natürlich von dir, Goldi. Worauf freust du dich? Was sind vielleicht schon mal vorneweg, bevor wir dann auch natürlich gleich über alle Mannschaften detailliert reden wollen, was sind so deine ersten Erwartungen an die vielleicht auch sehr spezielle und besondere Spielzeit 25-26?
Ich glaube schon, dass es eine Popcorn-Saison wird. Also ich glaube wirklich, das hat Potenzial. Ja, es hat Potenzial, die Saison, dass viel passiert.
Süß oder salzig?
Popcorn hat ja immer Potenzial für alles. Es muss schon ein bisschen konkreter werden.
Ja, also ich nehme sie immer salzig. Ich mag die Süßen nicht. Aber ich esse sie gerne dazu und schaue zu. Und ich glaube, dass da viel passieren kann diese Saison. Wenn man drauf schaut, allein durch den Spielplan. Ja, es ist fast ein Monat genau Pause. Vom 27.01. bis 25.02. Dann sind nochmal 8 Spiele.
Glaubst du, das hat einen riesen Impact, diese Pause?
Das kann alles meiner Ansicht nach komplett nochmal auf den Kopf stellen.
Also die Olympischen Spiele, die mit rein.
Kann alles nochmal auf den Kopf stellen. Ich habe viele Fragen. Wer schlägt Berlin, ist vielleicht die größte Frage. Mhm. Ja. Was macht Mannheim mit so einem Kader? Frage ich schon. Und was auch eine Frage ist, darüber hinausgeht, wo entwickelt sich das Ganze hin in Bezug auf Einbürgerungen? Wenn wir mal so draufschauen, wir haben extrem viele eingebürgerte Spieler dieses Jahr durchgehend bei fast allen DL-Clubs.
Aha, und da haben wir deinen Aufhänger für die Saison.
Warum?
Naja, weil ich ja weiß, auch aus Gesprächen vorher, dass das für dich ein Riesenthema ist.
Ja, aber wie gesagt, man schaut da ein bisschen drauf. Inzwischen sind da wirklich nochmal sehr viele dazukommen. Und wenn man mal so schaut, wer ist für die Nationalmannschaft berechtigt, wer ist in Deutschland wirklich geboren und hat den Nachwuchs durchlaufen, da sind wir weit unter 50%. Nur weil jemand einen deutschen Pass hat, heißt nicht, dass das andere erfüllt ist. Und da muss man ein bisschen aufpassen, weil die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft ist Zugpferd Nummer 1. Und dieses Jahr steht auch mit Olympia ein großer Test an, der neben dieser wunderbaren DL-Saison natürlich ein Highlight sein wird.
Wir könnten jetzt schon ganz tief eintauchen, weil das natürlich auch können auf den Nachwuchs hat. Und wenn wir Beispiel U20 nehmen, viele U20-Spieler derzeit, die jetzt alle in die kanadische Juniorenliga gehen, anstatt in der heimischen DL Fuß zu fassen.
Lass uns doch vielleicht das auch gleich nochmal aufgreifen, wenn wir dann auch über die Themen sprechen, auch über die Vereine, wo das vielleicht ein Thema mehr ist als vielleicht sowieso schon immer mal auch es so ein bisschen sich herauskristallisiert hat, weil, wie du schon sagst, das natürlich Auswirkungen hat für das große Ganze. Ja. Aber wir gucken natürlich mit großer Vorfreude, egal wie übrigens, das sind ja auch manchmal Dinge, die genutzt werden, weil sie möglich sind, ja, gehört dann zum Spielfeld manchmal auch dazu. Basti, auch von dir vielleicht kurz so die erste Einschätzung. Goldi hat es schon angesprochen, mit einem interessanten Thema, aber natürlich vor allem auch mit einer besonderen Saison, die uns bevorsteht, mit diesem Break, mit dieser Pause. Wer glaubst du vorneweg, bevor wir die Mannschaften so ein bisschen sezieren, filetieren wollen, wer hat vielleicht ein bisschen mehr davon? Wo könnte es vielleicht eine Mannschaft ein bisschen mehr nach vorne pushen als die andere? Oder ist es aus deiner Sicht für alle gleich, wenn so eine besondere Pause kommt? Weil viele Spieler werden weg sein, manche länger als andere.
Ja, ich muss ja sagen, ich bin erst direkt drauf gekommen, dass diese Pause vielleicht wirklich extreme Auswirkungen haben könnte auf die Saison. Ja. Wir sind es vorhin auch nochmal durchgegangen. Ich denke da irgendwie, so Hauptsache jetzt geht's endlich los, weil ich finde echt, diese Pause war verdammt lang ohne Eishockey. Deswegen habe ich gar nicht so weit vorgedacht, sondern ich denke, endlich erster Spieltag, Aufsteiger gegen deutschen Meister. Das ist jetzt so in diesem Jetzt-Sein und endlich wieder, dass es DL-Eishockey losgeht. Das ist so mein Ding. Aber natürlich habe ich mir auch Gedanken gemacht, ein bisschen, was könnte so passieren, was sind so meine Vorausahnungen vielleicht auf die Saison. Und ich glaube, dass wir eine Klassengesellschaft bekommen. Ein bisschen mehr vielleicht noch als in den letzten Spielzeiten. Mhm. Aber das ist nur das Gefühl, von, wenn man diese Mannschaften anschaut. Du weißt ja dann nie, und ich bin kein Fan davon, wisst ihr auch, Mannschaften immer nach dem Papier zu beobachten oder zu beurteilen, sondern ich möchte erstmal reingrooven. Ich möchte jede Mannschaft mal live sehen und dann kann man auch so ein bisschen mehr sagen. Aber ich glaube, dass wir eine Top 4 haben, dass wir dann so ein kleines Mittelfeld mit vielleicht 3-4 Mannschaften haben. Ich glaube, eine Mannschaft setzt so die Grenze zwischen oben und unten, bei der weiß sie nicht, in welche Richtung es geht. Für mich tendenziell eher nach oben. Und ich glaube, dass wir ein relativ breites Feld haben an Jungs, die um den Klassenerhalt kämpfen müssen.
Okay, ist die erste interessante Einschätzung. Und weil du das gerade ansprichst, auch mit einer Saison, die viel, glaube ich, bieten wird. Wir freuen uns auch natürlich jetzt schon, auch wenn es erst im nächsten Jahr stattfinden wird. Wintergame ist auch wieder ein Thema. 2026, ja, auch immer ein Highlight natürlich in der Saison. Haben wir jetzt in diesem Jahr wieder, auch eben mit diesem Matchup. Könnte, glaube ich, auch nochmal eine besondere Note geben mit einem Neuling, der auch sofort im großen Fußballstadion von Dynamo, im Rudolf-Harbig-Stadion, uns ein Wintergame beschert.
Ja, gegen die Berliner. Deswegen sage ich ja, das ist eine Popcorn-Saison. Okay, also cool. Darfst du auch nicht vergessen, der Olympia, das wird wahrscheinlich das beste Eishockey-Turnier, das jemals gespielt wurde. Das kommt alles noch so on top dazu.
Na ja, die NHLer waren ja auch schon bei vorigen.
Ja, aber du hast Eishockey hat sich ja weiterentwickelt. Das ist ja ganz andere Qualität inzwischen.
Zum Status quo ist es eigentlich dann immer das Beste.
Für mich ist das Beste.
Jetzt ist es immer das Beste. Ja, genau. Aber die konnten früher auch ganz gut spielen. Auch zu deiner Zeit, obwohl du nicht dazu gehört hast, aber die anderen konnten ganz gut spielen.
Ist ein anderes Eishockey, ist komplett von der Athletik anders und dementsprechend, ich sehe das als das beste Turnier, das kommt. Das Eishockey, jemals gespielt wurde.
Also wir freuen uns auf jeden Fall auf alles, das was kommt. Rick sagt, es ist die Popcorn-Saison, also ihr könnt jede Menge Tüten bereitstellen, vielleicht so eine Maschine kaufen. Dann gibt es ja so Popcorn-Maschinen und da kannst du immer direkt neben dem Sofa die Dinger poppen lassen, damit immer Nachschub
da ist. Wo ist unsere eigentlich hier?
Ja, das ist eine gute Idee. Hätte er ja mal an den Start bringen können. Wenn er die Idee schon aufbringt. Aber jetzt, Leute, wir müssen eins noch aufklären, weil natürlich jetzt vielleicht sich viele zu Hause fragen.
Düsseldorf ist nicht mehr dabei.
Auch das, aber noch einer fehlt hier. Auch
das ist richtig, ja. Und neben Düsseldorf sicherlich die Personalie, die am meisten abgehen wird hier in diesem kleinen Studio. Denn ihr fragt euch draußen, wo ist Magic Mike? Magic Mike ist schon noch da. Man kann sagen, er ist noch da so nah und doch so fern. Magic, wo bist du? Wo haben wir dich hin verfrachtet, verbannt?
Ja, hi, ich habe mich in die Regie gesteckt. Ich versuche quasi diese Sendung ein bisschen zu leiten und kann jetzt gleich einmal eine Geschichte machen. Und zwar, Goldi, setz dich bitte auf die rechte Seite der Couch. Das ist für die Kamera besser.
Haha, guck mal.
So, genau.
Warum haben wir das vorher bei der Probe nicht gemacht? Entschuldige, warum haben wir
das
bei der Probe
nicht gemacht? Das wurde gesagt, aber du hast ja wieder nicht zugehört.
Wie genau, immer. Ich versuche hier ein bisschen zu leiten und werde euch dann gleich sagen, wenn wir da durchfliegen, wenn ihr zu lang seid, dass wir zum nächsten Thema kommen.
Okay.
Ich versuche es zumindest.
Also du versuchst uns so ein bisschen an der kurzen oder etwas längeren Leine zu halten, aber der eigentliche Grund war schon, dass du es mit diesen Typen eigentlich auch nicht mehr länger ausgehalten hast. Ne? Da leidet schon auch der Intellekt drunter.
Das werde ich jetzt nicht kommentieren,
natürlich. Auch der Geruch war schon ein Problem in diesem kleinen Raum.
Das mag sein,
ja. Okay, also
ein Upgrading ist es aber für dich jetzt.
Für Mikey definitiv. Mikey ist ein Upgrading.
Also wenn ihr Mikey hört und seht, dann wisst ihr immer, es kommt die Stimme, das Gesicht in dem Fall aus der Regie und wird irgendeine Meldung wiedergeben, die uns vielleicht hilft, hier so ein bisschen eine Art von Korsett zu behalten, was uns ja oft schwerfällt.
Normalerweise macht er das ja auch, hier im Ohr, aber das hören nicht alle. Und jetzt ist es eben Upgrading für ihn, weil er jetzt Double Dipping macht. Er rechnet einmal ab als LDS und einmal als On-Air-Personal. Dass ich dann jetzt selber draufkommen bin, stinkt mal ein bisschen.
Also, der Live-LDS Magic Mike ist weiter da. Dann würde ich sagen, wenn auch Magic das Go gibt, starten wir durch, oder? Seid ihr bereit?
Ja, voll.
Ja, cool. Dann würde ich sagen, große Saisonvorschau beginnt jetzt. Wir wollen alle Teams beleuchten und wir haben uns das, wie eigentlich immer, so ein bisschen vorgenommen, dass wir die Tabelle aus der vergangenen Saison, also aus der Hauptrunde, von unten nach oben durcharbeiten und dann aber die Einschätzung auch von Rick und Basti hören wollen. Und selbstverständlich holen wir heute auch so ein bisschen die Keller noch raus. Ja, wir haben die Kellen dabei. Ihr dürft das Ganze dann im Anschluss auch noch bewerten. Und weil wir ja die Düsseldorfer EG bekanntermaßen nach dem Abstieg nicht mehr dabei haben.
Ist schade übrigens.
Absolut. Ist natürlich,
also GEG ist schon ein großer Name.
Der bevor wir zum Neulingen kommen, zum alteingesessenen Traditionsverein Düsseldorf LG, ja, wir haben schon in der letzten Saison oft gesagt, farewell, wir sehen uns hoffentlich bald wieder. Aber es geht natürlich grundsätzlich ab, ne? Ob es ein rheinisches Derby ist oder viele andere Dinge.
Also muss ich auch sagen, also ich habe mit vielen Leuten auch davor gesprochen. Und wenn du auch mit Kollegen sprichst und so Saisonvorschaus machst und Interviews machst, jeder fragt dich nach Düsseldorf. Ja. Und da merkst du natürlich auch, wie groß der Name außerhalb ist, der jetzt einfach fehlt. Und man darf auch eins nicht vergessen, so leicht wird es nicht. Siehe Krefeld, man steigt ab und nächstes Jahr wieder hoch. Also da muss schon viel passieren, dass es wohl in die richtige Richtung geht.
Und deshalb jetzt der Neuling dabei, die Dresdner Eislöwen. Wir sagen hier nochmal ganz offiziell, auch von der Eishockey-Show, herzlich willkommen in der Penny DL. Wir haben die Eistiger, wir haben die Eisbären, jetzt haben wir auch noch die Eislöwen in der Liga. Hat lange gedauert, bis dann auch wieder ein Verein aus den wiedervereinigten Bundesländern in der Liga am Start ist. Ich glaube, das ist eine schöne, besondere Note. Wir können vorneweg schon mal sagen, bevor wir eure Einschätzung hören, Basti, du hast auch mit den Dresdner Eislöwen um die Dresdner Eislöwen herum einen interessanten Dreh gehabt. Gibt es eine Doku bei uns, Eishockey Deutschland, ganz wichtig, schaut immer rein auf unserer Plattform, kommen immer wieder interessante Folgen, geht ja bis zur WM 2027 durch, unter anderem eben auch mit dem Neuling. Du hast sicherlich da auch ein paar besondere Eindrücke schon mal sammeln können, bevor du vielleicht deine Einschätzung zur Mannschaft auch los wirst mit Goldi zusammen. Wie war das so, bei einem Verein dann auch zu drehen, zu sein, wo du ja persönlich wahrscheinlich auch noch nicht so viel Zeit verbracht hast, obwohl du ja normalerweise jede Eishalle aus dem FF kennst?
Es ist lange her, aber ich habe dort schon unter anderem eine Playoff-Finalserie damals in der Oberliga verloren gegen Dresden. Hat einen Titel gekostet am Ende, zwar nicht den Aufstieg, aber doch einen Titel, den man schon gern gehabt hätte. Das war aber noch im alten Stadion und das neue Stadion kennen wir, glaube ich, ja von der Nationalmannschaft.
Richtig,
die war zweimal mittlerweile dort oder dreimal. Genau. Also das Stadion kennt man schon, aber du wusstest natürlich nicht so genau, wenn du immer die Nationalmannschaft begleitest, was macht eigentlich dieser Club, wie ist der aufgestellt, was macht der? Und das ist schon sehr interessant, weil das ein Aufsteiger ist, der nicht einfach aufsteigt, hast du das Gefühl, sondern der sehr weit diesen Aufstieg zurückgeplant hat,
richtig,
trotz vieler finanzieller Schwierigkeiten, die aber auch, das ist schon Jahre her, immer ums Dresdner Eishockey so ein bisschen rumgeschwirrt sind. Da ist sehr viel Unterstützung von der Stadt dabei für den Sport, für Eishockey, auch in den letzten Jahren gewesen, der aber jetzt auch nicht nur auf diese erste Saison denkt, sondern schon sehr weit vorausdenkt. Deswegen habe ich dann ein sehr breites Spektrum vorgefunden mit sehr interessanten Leuten, sehr fähigen Leuten, was mein Eindruck war an diesem Tag in Dresden, die wirklich einen Plan haben, die Eishockey dort vorantreiben wollen. Das fängt beim Nachwuchs an. Die sind relativ schnell ins Fünf-Sterne-Programm vom DEB.
Sehr gut also, aufgestellt.
Die haben Nachwuchs, sehr, sehr guten Nachwuchs auch in Dresden. Auch da, das auch wissen vielleicht nicht alle und nicht viele. Das ist sehr viel Struktur, sehr gute Sponsoren. Die haben echt einen guten Etat für ihr erstes Jahr auch und alles dabei.
Das ist
dabei
gebaut über die Sponsoren, das muss man sagen, wirtschaftlich
gebaut. Das ist wirtschaftlich gebaut.
Und nicht hektisch gebaut.
Über die Jahre mit langfristigen Verträgen zum Teil. Und das ist echt gut ausgelegt. Ja. Da ist ein Areal, wo vielleicht noch so eine dritte Eisfläche im Raum steht und alles. Also das hat Hand und Fuß. Das ist nicht, wir sind einfach da, sondern wir sind da mit Köpfchen.
Weil sie eben auch einen enormen Zulauf auch im Jugendbereich haben. Deshalb guter Punkt, den du ansprichst. Aber jetzt reden wir natürlich erstmal über die Profimannschaft in der Penny DL. Und bevor
ich finde, da gehört alles dazu.
Ja, ja, klar, genau. Deshalb gut, das auch mal zu hören und eben auch dann zu sehen. Du hast investigativ überall recherchiert und das alles dann zu sehen bald in unserer Doku rund um die Dresdner Eislöwen. Hashtag Eishockey Deutschland. Immer mal reinschauen bei uns bei Magenta Sport. Aber jetzt wollen wir vorab zu eurer Meinung den Niklas Postel hören, der uns schon mal so grundlegend die Einschätzung gibt um seine Mannschaft, die Dresdner Eislöwen.
Also ich glaube, allein mit dem Auftaktprogramm Berlin, Ingolstadt, sind natürlich zwei absolute Kracher direkt, aber ich glaube, wir brauchen das auch. Ich glaube, das ist genau das Richtige, um in die Liga reinzukommen, würde ich behaupten. Und ja, ich glaube, wir wissen das schon alle gut einzuordnen. Ja, auf der anderen Seite wissen wir auch, dass der Fokus definitiv auch auf uns sein wird. Und hey, mit Druck spielt sich's besser.
Also, er hat es schon mal angesprochen, dieses Programm direkt vorneweg, natürlich mit dem Auftakt gegen den Titelverteidiger Rick, ein Neuling, den vermutlich viele Fans nicht so einordnen können, den aber auch vielleicht erstmal die gegnerischen Mannschaften nicht direkt so einordnen können. Wie schätzt du die Mannschaft ein? Wie viel Überraschung kann der Eislöwe vielleicht in der Premierensaison sein? Was traust du denen grundlegend zu und vielleicht warum?
Also erstmal glaube ich, dass eine brutale Euphorie da ist in Dresden. Man hört auch, dass zum Eröffnungsspiel morgen 3.000 bis 4.000 Dresdner wirklich versuchen, da auch in die Arena reinzukommen. Das zeigt natürlich schon, dass dieser Aufstieg die ganze Region mitgenommen hat. Das ist definitiv so.
Und das ist eine große Region um Dresden herum, die auf Eishockey Bock hat.
Ja, und wenn man aber draufschaut, ist es auch so, was man relativ schnell erkennt, das ist ein sehr erfahrener Kader. Also wenn man draufschaut, man kennt die Leute nicht, da gibt es ganz viele, die man aus der deutschen Eishockey-Liga kennt. Und die sind alle sehr erfahren. Vielleicht, und das ist das Fragezeichen, ich sage das mal, zu erfahren. Die Saison ist lang, es wird einige englische Wochen geben. Du hast viele Spieler drin mit 30 plus, du hast Turnbull mit 39, Le Bon, der einen deutschen Pass bekommen hat, mit 36, Parks nochmal kurz einen deutschen Pass mit 34. Das ist Qualität. Für mich entscheidender Spieler, wo halte ich es hin? Kann man das überhaupt lesen, was ihr euch da überlegt habt?
Hast du schon alles verschmiert?
Habe ich tatsächlich. Hudacek. Also ich glaube, Hudacek war mit ein Grund, warum Köln letztes Jahr bis ins Finale gekommen ist. Ist für mich der Schlüsselspieler in Dresden. Und die Frage ist, kann er nochmal so ein Jahr rauszaubern? Mhm. Kann da ein Ortega nochmal so ein Jahr rauszaubern aus der DL oder ein Parks dazu? Wenn das klappt, dann ist man tief besetzt. Dann könnte es mit Glück in die Playoffs gehen. Klappt es nicht, verschwindet die Euphorie, dann kann es auch sein, dass es bis nach hinten geht. Für mich 9 bis 14.
Mhm. Kann man sagen, um das ein bisschen zusammenzufassen, mal abgesehen von den Plätzen 9 bis 14, hätte es auch 1 bis 14 schreiben können, dann wäre es noch deutlicher geworden.
Nee, das ist für mich absolut unwahrscheinlich. Aber ja, der Basti hat, vielleicht kurz zur Erklärung, das ist gut, dass du das jetzt schon sagst. Der Basti hat vorher gesagt, wir haben so eine Drei-Klassen-Gesellschaft sehen. Ich glaube auch, dass diese Plätze, also 10 bis 14, die werden am 27.01. mit Pause, wir gehen zu Olympia, spielen mindestens 4 Mannschaften mit 3 Punkten gleich um den Abstieg. Und oben mindestens 3 Mannschaften noch um Platz 1, wo auch bloß 3 Punkte auseinander sind. Okay. Also da bin ich sehr sicher, dass sich das wirklich ganz, ganz am Schluss entscheidet.
Okay, also mit Platz 9 vielleicht auch noch gedacht, wenn es gut läuft, euphorisch, vielleicht am Anfang auch trägt, ist sogar vielleicht die Playoff-Runde drin, die erste.
Unwahrscheinlich.
Unwahrscheinlich, aber sagst ja 9 bis 14, vielleicht ist es aber auch eben der letzte Platz. Aber weil du die Charaktere angesprochen hast, auch die, die den deutschen Pass bekommen haben, auch das Alter natürlich genannt hast, insofern, Basti, um das aufzunehmen, schon auch eine Mannschaft, die erstmal dafür gebaut ist, mit diesen Spielern kurzfristig im ersten Jahr eine Klasse zu halten als Ziel und dann auch erstmal egal mit wem und gar nicht so groß perspektivisch gedacht mit diesen Spielern?
Ich glaube, ja. Ich weiß, dass da viele Spieler auch gelockt wurden. Nicht nur, ihr spielt jetzt bei uns DL2, sondern da sind zum Teil mehrjährige Verträge rausgesprungen für die Jungs, damit die auch die Motivation haben, DL2 Meister zu werden und mitzugehen in die DL. Ich glaube, das ist auch grundsätzlich nötig, wenn du in der DL2 bist, dass du den Jungs eine Perspektive gibst. Wenn ihr uns nach oben bringt, seid ihr auch wieder mit dabei. Ich glaube, für mich der Key Factor mit im Dresdner Eishockey ist Niklas Sundblad. Mhm. Niklas Sundblad, Meistertrainer mit Ingolstadt 2014, wissen viele vielleicht auch nicht mehr, hat in Schwenningen trainiert, hat in Köln dazu trainiert, ist jetzt wieder zurück in der Liga. Und Sani wissen wir schon, der hat eine eigene Anschauung von Eishockey, eine ganz eigene Art auch zum Teil, die auch wieder höchst interessant ist. Und das ist so ein Coach, von dem man sagt, das ist schon ein bunter Punkt, der wieder zurück ist in der Liga. Ich glaube, viel wird von ihm abhängen. Und er hat mit Travis Turnbull so einen Spieler geholt, der unter ihm in Schwenningen und in Köln und in Ingolstadt auch schon gespielt hat. Also den hat er immer dabei. Das sind so die zwei Fixpunkte im Dresdner Eishockey. Die zwei müssen funktionieren, damit Dresden in der Liga bleibt. Ich glaube, die Range ist wirklich hoch. Von mir gibt es da auch von erster Playoff-Runde bis Platz 14 ist da alles drin.
Okay, noch was anzumerken? Dann gehen wir einen Schritt weiter und kommen zur Mannschaft, die sich da nennt Augsburger Panther. Und die natürlich in den letzten 3 Jahren eigentlich permanent in Abstiegsangst war. Letztes Jahr oder letzte Saison, so ist ja immer richtig, haben sie ja eigentlich schon fulminant aus eigener Kraft sportlich dann auch die Liga gehalten. Aber es ist wieder auch, Rick, zwangsläufig könnte man sagen, ein Umbruch passiert. Erneut ein neuer Trainer und was für einer?
Ja, mit Bill Peters, das muss man so sagen, der ist hochdekoriert. Viel Erfahrung, Weltmeister geworden mit Kanada, NHL-Erfahrung. Allerdings, wenn man insgesamt drauf schaut, du hast es angesprochen, es ist in allen Mannschaftsteilen was verändert worden. Von den Torhütern über die Verteidiger bis hin zum Sturm. Zum Teil namhafte Veränderungen und deswegen macht es auch Sinn, weil das Erste, was die versuchen mit diesen vielen Änderungen, dieses Mindset-Abstieg, das die letzten Jahre drin war, durch die vielen Veränderungen einfach komplett wegzubekommen. Du hast ganz viele neue Leute, die nichts die letzten Jahre mit dem Abstieg zu tun hatten, die viel weiter oben gespielt haben, wie zum Beispiel ein Grenier, absoluter Top-Neuzugang für mich in Augsburg.
Aus Köln. Mhm.
Der auch wichtig ist für das Powerplay. Letztes Jahr Augsburg unter anderem schwächstes Powerplay. Das ist ein guter Powerplay-Spieler, der da aufziehen kann. Also ich glaube, wenn die Torhüter halten, durch die vielen neuen Spieler, auch durch die Qualität, die zum Teil reinkommen ist, und auch durch den Trainer, sind wir auch hier, dann wird es Platz 10 und besser. Wenn das aus irgendeinem Grund wieder nicht geht, dann ist es 9 bis 14.
Was sagt Herr Schwele?
Herr Schwele fokussiert sich in Augsburg schwer auf die Torhüter. Ich glaube, wenn Michael Gartheig von seiner Verletzung vom letzten Jahr genesen ist und Seth Jones, den Larry mit dem deutschen Pass aus Wien geholt hat, der letztes Jahr schon echt so, wenn es mal drauf ankommt, wo kriegt man noch einen guten Torhüter her, der vielleicht einen deutschen Pass hat. Ja, der hat in Wien letztes Jahr gespielt. Ich glaube, da sind die vom Torhüter-Duo jetzt mal echt besser aufgestellt als in den letzten Jahren. Und das ist gar nichts gegen die Torhüter, vor allem gegen die deutschen Torhüter, die vorher bei Augsburg waren. Aber das macht schon insgesamt Sinn. Ich glaube, das Thema Mindset ist ein gutes, denn keine Mannschaft außer Dresden ist länger ohne Playoff-Abstinenz als Augsburg mittlerweile in der Liga. Seit 5 Jahren dümpelt man da irgendwo dahin. Ich glaube, dieses Mindset muss raus, da ist man auf einem guten Weg. Ich glaube, der Sturm ist okay, das sieht alles gut aus. Die Abwehr ist so ein bisschen vielleicht shaky. Mhm. Augsburg ist für mich auch weiterhin dieser Kandidat. Ausreißer nach oben, ja, vielleicht geht es sogar bis 8 hoch. Die könnten so ein Überraschungsteam sein. Ich glaube, insgesamt hat Augsburg mit dem Abstieg in diesem Jahr nichts zu tun. Ein Key Factor ist, da gehe ich mit, muss ich mit Rick gehen, leider ist das Mindset Abstieg.
Auch mit dem Trainer.
Mhm. Das ist schon, ich glaube, das kriegst du rein mit dem Trainer, was ganz anderes.
Glaube ich auch.
Der geht ja wahrscheinlich auch mit einer ganz anderen Idee rein und würde sich gar nicht drum kümmern zu sagen, hey, pass auf, wir wollen 13. werden. So wird der ja gar nicht denken, weil er unvorbelastet logischerweise ankommt. Und als Weltmeistertrainer, glaube ich, ist Platz 13 gar nicht in deinem Wortschatz drin oder in deiner Zahlenkolonne, die du im Kopf hast.
Ja, ich glaube das auch. Also ich glaube, dass der auch mit seiner Art und Weise, wie der sehr tonangebend sein kann und auch vorangeht, das ist ja schon ein Bulle. Als Typ und auch als Trainer-Typ, als Mensch, wenn er charakterisiert wird. Ich glaube schon, dass der da vorangehen kann am Anfang auch mal und diese Herde hinter sich herziehen kann in Augsburg.
Okay. Du hast gerade.
Meld mich kurz mal aus der Regie.
Wir brauchen viel zu lang, oder?
Es geht, aber wir hätten noch einen Teaser zu Hashtag Eishockey Deutschland. Nämlich Sascha, du warst ja in Augsburg vor ein paar Wochen.
Das ist richtig. Gut, dass du sagst, ich dachte, es gibt einen richtigen Tadel, aber nein, aber es ist ja nur die Anmerkung, dass wir natürlich auch in diesem Bereich was gedreht haben zu Eishockey Deutschland und zwar mit einem Mann, deshalb kam ich gerade drauf, weil du Sturm sagtest, Nico Sturm und zwar...
Ganz kurz, Marco Sturm hat heute Geburtstag, herzlichen Glückwunsch.
Ja, das ist super Sturm.
Naja, du hast, es gibt ein Wort, da gibt es andere.
Marco Sturm muss man ganz kurz sagen, entschuldige jetzt, aber jetzt springen wir ganz schön, aber Marco Sturm, wer folgt dem bei Instagram und den Boston Bruins, wird der Cheftrainer in der NHL bei den Boston Bruins?
Nicht nur das.
Er ist der Heilsbringer von ganz Boston. Er ist überall
Bürgermeister
unterwegs.
Von Boston mittlerweile ist alles.
Bürgermeister von Boston. Es ist unglaublich. Der hat mehr Hände geschüttelt, als wie Menschen in Boston leben. Ja. Der ist in jedem Stadion, Football, Baseball, wirft alle Bälle, lässt sich durch die Stadt tragen. Es ist noch gar kein Spiel gespielt. Also das ist mein Ankommen. Da muss ich sagen, da.
Dann sagen wir,
warm welcome.
Dann sagen
warm
wir welcome. Alles Gute, Marco, für die Saison, aber vor allem auch zum Geburtstag. Grüße gehen raus und dann ist das doch vielleicht der nächste Dreh für Eishockey Deutschland. Ja. Aber natürlich ging es in dem Fall Augsburg, Stanley Cup-Sieger erneut, Nico Sturm.
Solange ich in den Spiegel schauen kann und wirklich ehrlich zu mir sein kann und sagen kann, ich habe jeden Tag alles gegeben, egal ob es in meinem Privatleben war, im Kraftraum oder auf dem Eis, mehr verlange ich auch von mir selbst gar nicht. Natürlich hätte ich auch Bock, immer im Powerplay zu sein, Tore zu schießen, Assists zu machen. Wir sind alle Eishockeyspieler, wir wollen alle so im Highlight-Video sein. Und ich glaube, dass ganz viele Spieler daran scheitern, an dem Punkt, weil sie nicht zurückstecken können und sagen, ich ändere mein Spiel jetzt. Das ist schon ein Traum auch von mir, so in dieser Full-Circle-Moment in Augsburg zu spielen. Ich finde, das sind die besten Fans. Irgendwann mal so mit der Laola-Welle vor der Kurve feiern zu dürfen in Augsburg, das stelle ich mir schon toll vor. Das ist, glaube ich, schon was, was ich sehr gerne machen würde am Ende meiner Karriere.
Ja, den Cup hat er präsentiert, wird uns dieses Interview geben bzw. gegeben haben. Das ist schön und dementsprechend freuen wir uns auf die Folge Eishockey Deutschland mit Nico Sturm. Echt interessante Aussagen dabei. Ich war selten so drin in dem Interview, dass ich sage, okay, gib mir mehr, lass uns noch eine Stunde reden.
Das heißt, so ein Charaktertyp.
Ja, einfach. Genau. Und die Sachen, die er teilweise sagt, sind so toll und du kannst so viel aufnehmen, denkst dir, okay, komm, stell den sofort vor eine Gruppe von Jugendlichen und erzähl dem, den Kids, was du erlebt hast und wie das geht und denkst, okay, die sind alle angezündet. In 3 Minuten sind die angezündet.
Ja, es ist so, weil es ist ja auch gleich.
Ja, deshalb sage ich ja, ich hätte da 3 Stunden reden können, das war mega.
Das ist ein self-made NHL-Spieler, der wirklich durch harte Arbeit und Glaube an sich selbst die NHL geschafft hat und zweimal Stanley Cup-Sieger geworden ist. Ja. Und der eigentlich immer untergeht. Und das bringt uns eigentlich perfekt zu Iserlohn, weil das ist ein Rollenspieler, wo vielleicht Iserlohn viel zu wenig hatte, aber dieses Jahr meiner Ansicht nach ein bisschen anders ausschaut.
Ja, aber gut, dass du sagst, genau. Die waren im vergangenen Jahr 12. Fast schon komfortabel, muss man ja sagen. Am 51. Spieltag dann die Liga gehalten. Auch da mit einer skandinavischen Note auf der Cheftrainerposition. Rick, du kannst es gerne einschätzen. Und natürlich auch vorneweg schon mal von mir reingeworfen, interessante deutsche Verpflichtungen auch.
Ja, da möchte Basti noch was dazu sagen. Deswegen gehe ich ein bisschen vielleicht auf die Defensive ein.
Bei uns.
Ja, auf die Defensive ein. Letztes Jahr war es mit einem Problem, dass die Iserlohner zu viele Gegentore bekommen hat. Und man versucht da ein bisschen gegenzuwirken. Nymon ist ein skandinavischer Trainer, der eigentlich mehr vom Team kommt. Und deswegen habe ich vorher auch gesagt, Rolle, Defensive. Okay. Wenn man sich den Kader anschaut, sind es die Sachen, die man meiner Ansicht nach bei Iserlohn versucht, in den Griff zu bekommen. Und das mit Spielern, die Franz Fritzmeier kennt, die er entweder in seiner Karriere schon mal hatte, sehr früh oder als Manager, als Trainer, Wood, Kujala, Nabravnik zum Beispiel. Aber es gibt auch einen kompletten Umbruch in der Verteidigung. Ja? Also das heißt, man hat insgesamt Verteidiger, die verantwortungsvoller spielen. Du hast mehr Rollenspieler mit dabei, wo klar ist, was man erwartet. Fischbuch vielleicht in der Offensive, wo du gleich was dazu sagst. Aber du hast aber auch defensive Spieler, wie zum Beispiel Turnquist, der ein Importspieler ist, der 2 Wege geht, wo du dich drauf verlassen kannst. Die Team insgesamt steht für mich im Fokus. Ob die Qualität reicht, das ist für mich die Frage. Es muss viel passen für die Playoffs, weil es eben viele Clubs auch da unten drin sind. Deswegen auch da 9 bis 14.
Okay. Das wäre die Anschlussfrage dann eigentlich an dich gewesen. Hat Iserlohn vielleicht diesmal das Potenzial für eine Saison im März auch?
Also ich finde, dass Iserlohn auch für seine Verhältnisse, vor allem auf dem deutschen Markt, echt top zugeschlagen hat. Da musste auch wieder sagen, das ist dann Franz Fritzmeier, weil der unglaublich vernetzt ist, unglaublich viele Leute kennt, von sehr früher Jugend auf auch begleitet, so wie Julian Nabravnik, den er jetzt wieder von Frankfurt, den er also damals aus der AHL nach Frankfurt geholt hat, ihn jetzt nach Iserlohn holt. Das ist ein Spieler mit weiterhin sehr viel Potenzial, der meines Erachtens sein Potenzial noch gar nicht ganz ausgeschöpft hat. Du kriegst mit Daniel Fischbuch einen deutschen Nationalspieler nach Iserlohn. Also das ist schon ein großer Coup. Meines Erachtens, ich glaube auch, Daniel Fischbuch, vom Gefühl seiner Karriere bis jetzt, hat Daniel Fischbuch bei kleineren Vereinen immer besser funktioniert als bei großen Vereinen. Ich glaube, dass er Daniel vom Scoring eine andere Rolle bekommt dort in der Mannschaft, dass er eine große Saison spielen könnte für Iserlohn, dass er ein brutaler Eckpfeiler dieser Mannschaft werden kann. Du hast mit dem Colin Ugbekele hinten weiterhin deutschen Verteidiger mit sehr viel Potenzial, mit Andi Jeneke, einen guten Torhüter. Ich bin auch gespannt auf dieses schwedische Element, das sie durch den Trainer reinbekommen. Ich glaube, Iserlohn hat sich enorm verbessert über den Sommer. Ich sehe Iserlohn, also ich muss mein
die Ding Kelle.
Die Kelle vergessen.
Joachim Schwele.
Ich sehe Iserlohn sogar als einen Ausreißer vielleicht nach oben und schätze zwischen 7 und 11. Auch da müssen wir unten, wir erklären später nochmal, glaube ich, Rick, unsere Range, die wir da so ein bisschen haben, die wir nicht abgesprochen haben, aber die wir so erarbeitet haben, auch wo die Clubs hingehen oder wo wir so die Liga in ihrer Einteilung sehen dieses Jahr.
Ich glaube, viele Fans in Iserlohn wären happy, wenn es eine entspannte Saison werden wird. Die Frage, die wir uns dann bei der nächsten Mannschaft stellen, das sind die Grizzlies aus Wolfsburg, Elfter in der vergangenen Saison. Ich glaube, jetzt zum zweiten Mal in den letzten 16 Jahren überhaupt die Playoffs verpasst. Also es war ja eigentlich immer so eine Abo-Mannschaft in der Saison März, April. Gut, ihnen fehlte auch nur ein Punkt zur ersten Playoff-Runde. Es war dann schon am Ende sehr, sehr knapp, aber sie haben sie verpasst. Deshalb die Frage, ist die Mannschaft diesmal so aufgestellt, dass das wieder gut möglich ist? Normalerweise dreht man ja dann auch ein bisschen mehr am Schalter, wenn Wolfsburg in dem Fall doch das Ziel, was eigentlich Minimalziel ist, verpasst hat.
Ich habe schon gedreht, aber man muss eins klar festhalten, von 4 auf 11, das ist deshalb passiert, weil das Jahr 2025 katastrophal war. Im Jahr 2025 hat Wolfsburg die wenigsten Punkte der Liga gemacht. Letztendlich hat ihnen das die Playoffs gekostet und diese schlechte Stimmung, dieser Leistungsabfall, der ist natürlich schon in der Mannschaft dann irgendwann drin, wenn es so nach unten geht. Alles hat man nicht ändern können. Deswegen ist natürlich für mich schon so auch die Frage, wie kommen sie wieder nach oben? Mhm. Ich glaube, da sind ein paar Spieler da, die definitiv dafür stehen, dass nach oben gehen kann. Sven Ziegler oder Tyler Goddard, zwei Spieler, die über Jahre hin gezeigt haben, dass sie offensiv wirklich in der Liga weit oben mit dazugehören. Ich habe eine Frage, wer wird die Nummer 1 im Tor? Das ist für mich eine Frage, die letztes Jahr so nicht ganz hundertprozentig klar ist. Wer sind die Offensivverteidiger? Fabio Pfohl war letztes Jahr der punktbeste Verteidiger bei den Wolfsburgern. Ja, da ist ein Ethan Pro dazukommen und so weiter, aber der hat letztes Jahr nur 22 Spiele gespielt. Also ich habe hier schon ein paar Fragen. Und zwar, können die Neuzugänge wirklich einschlagen? Mhm. Und du brauchst meiner Ansicht nach Top-Leistungen von Strahlmeier oder der Nummer 1, von Pro und von so einem Goddard. Dann schaffst du die Playoff. Ansonsten bist du bei, jetzt habe ich Mike Kelly auch nicht vorbereitet, dass das dir eigentlich passiert als alter Kammerjäger. Ja. Das ist komisch, aber jetzt hier.
Ich kenne mich aus mit den Kellen und
8 bis 12.
12 bis 8, das heißt, oder 8 bis 12, genau.
Okay, lassen wir mal so stehen.
Kämpfen meiner Ansicht nach um den Einzug in die erste Playoff-Runde.
Du hast so zwei Namen genannt mit Sven Ziegler, der eine gute Saison hatte. Ne? Ist das auch jetzt im neuen Verein wieder möglich? Rückkehrer Tyler Goddard, spielt der so wie schon mal da? Ne? Ist ja dann klar, dass die Erwartung automatisch in die Richtung geht. Basti, sie hatten auch eine große Abhängigkeit von einem Matt White zum Beispiel. Aber wie schätzt du die Mannschaft ein, die sicherlich auch eine Performance braucht für den Trainer?
Definitiv. Habe ich aufgeschrieben hier auf meinem Ding. Mike Stewart ist für mich der Name im Wolfsburger Eishockey in diesem Jahr, der stechen muss, glaube ich, wieder. Ich glaube, dass der Mike, ich kenne ihn sehr, sehr lange, sich als Trainer ein bisschen weiterentwickeln muss. Ich glaube...
Inwiefern meinst du das, weiterentwickeln muss?
Allein vom Spiel, nicht vom Spielsystem, aber ich glaube, du bist in der Liga mittlerweile angelangt bei diesen Belastungen, bei dem Niveau, dass die deutsche Eishockey-Liga, dass du mit 4 Reihen spielen musst. Ich glaube, der Mike hat das vielleicht so ein bisschen vernachlässigt in den letzten Jahren. Wolfsburg hat sich einen guten Namen für deutsche Spieler aufgebaut. Ich glaube, dass das so ein bisschen rückläufig geworden ist wieder. Obwohl man jetzt, wie du gesagt hast, mit Sven Ziegler wirklich einen guten Mann wieder angeln konnte. Der Wohlfühlfaktor,
der auch erfahren ist.
Ja. Der Wohlfühlfaktor in Wolfsburg stimmt. Und ich glaube, der muss immer stimmen. Dafür sorgt auch der Charlie Flieg auf immer, dass das alles passt. Und da merkst du auch diese Kontinuität. Natürlich wäre es einfach gewesen, Mike Stewart letztes Jahr zu entlassen. Hey, wir sind aus den Playoffs raus mit Wolfsburg. Mhm. Das ist nicht unser Anspruch, wir stellen uns neu auf. Nein, das hat man nicht gemacht, weil man noch darauf vertraut, glaube ich, dass das so, dieses Family-Dasein ist einfach in Wolfsburg auch insgesamt. Die Mannschaft sollte schneller, sollte jünger werden. Ich glaube, das haben Mike und Charlie auch insgesamt geschafft. Dennoch glaube ich, dass Wolfsburg weiter entfernt ist von den Top 6, als sie sich selber in den letzten Jahren immer eingeschätzt haben. Ich meine, da waren viele Finalteilnahmen, alles Mögliche dabei. Das Wolfsburger Eishockey hat wirklich grandios performt die Jahre. Deswegen meine Einschätzung bleibt in den Plätzen 7 bis 11. Ich glaube, Wolfsburg kämpft auf jeden Fall um die erste Playoff-Runde, beziehungsweise vielleicht, wenn es ganz gut läuft, sogar um die direkte Qualifikation.
Ja, deshalb hatte ich das auch nochmal erwähnt mit dem Streak-Playoffs, weil das natürlich sehr selten vorkam, auch seit 2019 zum ersten Mal die Playoffs verpasst.
Mikey, ja. Ich müsste mich einschalten, wir müssten ein bisschen Tempo machen. Bitte zum nächsten Team.
Okay, das ist gut, weil der erste Gegner der Wolfsburger Grizzlies sind die Löwen Frankfurt. Und damit sind wir direkt beim nächsten Gegner. Beim nächsten Team, was wir beäugen wollen. Für Frankfurt war letzte Saison nach der ersten Playoff-Runde Schluss. Mhm.
Gegen Straubing?
Genau, 0-2 in dieser kurzen Serie gegen die Straubing Tigers, absolut. Da bin ich auch gespannt auf die Einschätzung.
Soll ich mal anfangen?
Ja, fang mal an. Ja, sehr gerne.
Nein, das ist ja nur das.
Dräng dich doch einfach mal nach vorne, finde ich gut.
Du weißt das, wir wollten nicht hinten hinstellen.
Nein, du weißt ja alles. Für das Sportliche. Nee, ja. Ich weiß nicht alles, ich habe mich halt viel informiert. Aber.
Und du machst mir ja so Gala-Sachen, so bunte Sachen, roter Teppich und so.
Nee, meine ich, lasse ich
was,
aus.
Was machst du da?
Lass ich direkt aus.
Sportlich sein, was machst du da?
Du mal, bist ja für Sportliche, du bist die Expertise hier.
Und du?
Ich bin ja nur der Begleiter dieses Sports.
Ja, dann begleite uns doch jetzt mal rein.
Ich begleite euch.
In das Thema Löwen-Frankfurt.
Frankfurt ist für mich. So eine große Inkonstante tatsächlich jetzt in den Jahren und auch wieder über diesen Sommer. Jetzt hat man zum zweiten Mal über den Sommer Theater. Im letzten Jahr war es eben mit Franz Fritzmeier, mit der Entlassung. In diesem Jahr hat man Olkinuora, der unter Vertrag steht, den man aber nicht mehr will, was da jetzt ansteht. Olkinuora ist aufgetaucht zum Saisonstart, ist jeden Tag in die Kabine gekommen. Dann haben sie aber gesagt, nee, wir brauchen dich nicht. Da läuft im Hintergrund einiges. Das ist sehr unruhig, finde ich, um die Löwen Frankfurt herum insgesamt. Man hat wichtige Spieler verloren, gerade im deutschen Sektor mit Dominik Bock und Julian Napravnik. Zwei echt gute Spieler in diesem Kader. Man steht derzeit auf der Torhüterposition meines Erachtens nicht wirklich da, um die Playoffs angreifen zu können über eine 52-Runden-Saison.
Mit Cody Brenner und Mirko Pankowski,
finde ich, geht man insgesamt zwar den deutschen Weg, ist aber ein großes Risiko, finde ich, was man da geht. Die Mannschaft wird nicht jünger um Carter Rowney. Man hat natürlich mit Maxim Matuschkin das Aushängeschild in der Verteidigung, der wirklich absolut performt, der jetzt auch zum Kapitän ernannt worden ist, völlig richtig, weil er einfach der sportliche und Kabinenleader in dieser Mannschaft ist. Aber danach fehlt mir ein bisschen was bei Frankfurt. Da ist mir ein bisschen zu wenig da. Und ich glaube, Frankfurt wird eine harte Saison vor sich haben. Ich glaube nicht, also schon wieder hier.
Schmier was drauf auf die Kelle
mit deiner
schönsten Handschrift.
Landen für mich maximal auf Platz 10.
Okay. Goldi, schließ dich an, weil wir müssen ja Tempo machen, wie wir von unserem LDS gehört haben.
Sie haben auch schon 9 Lizenzen vergeben, muss man auch dazu sagen. So viel können sie gar nicht mehr machen. Auch du hast die Torhüter angesprochen, das ist das eine. Aber in der Verteidigung hat man natürlich auch jetzt mit Jojo eher den Spielmachertypen geholt. Also da fehlt mir hinten auch so der Abräumer, der Defensive, der mal da ein bisschen was wegmacht so vom Tor. Der McKiernan ist für mich auch nicht wirklich mit 36 Jahren noch sehr beweglich. Ist in seiner besten Zeit auch ein Spieler gewesen, der in erster Linie stark war, im Powerplay und mit der Scheibe viel gemacht hat. Für mich der es vielleicht schaffen kann, weil er ein guter Coach ist, aus dem Kader mehr rauszuholen, als aktuell in meinen Augen drin ist. Ich sehe es wie du. Wenn das gut geht und Rowe holt das raus, dann kämpfen sie um 10. Ansonsten bin ich in der Kategorie dabei 9 bis 14 bei Frankfurt.
Okay. Apropos 9 bis 14, Goldi soll fragen,
ist dein Standard
aus der Runde, ja, hast du auch was anderes als 9 bis 14?
Oder ja, ich hatte vorher, wenn du gut zuschaust, war schon mal die 8 bis 12 dabei. Ja, und es gibt für mich drei große Gruppen, die tatsächlich um das kämpfen, das, wo ich vorher versucht habe zu erklären.
Vielleicht müssen wir es jetzt mal zwischendurch einstellen.
Genau, das 9 bis 14 ist für mich eine dieser Gruppe, wo ich sage, bis zum 27.01. sind 4 von diesen Mannschaften, lege ich mich fest, innerhalb von 3 Punkten zusammen und spielen noch gegen Abstieg. Wer das ist, weiß man nicht. Das hat natürlich auch damit zu tun.
Okay, das aber bitte vermerken hier, diese Aussage, weil die könnte wichtig werden.
Und im zitieren bitte das richtige Popcorn-Saison. Popcorn-Saison. Mhm.
So, dann weiter zu.
Da gab es ja so ein Lied früher, ne? Popcorn, weißt du?
Popcorn.
Ja,
da gibt es ganz viele unterschiedliche.
Ja, das war geil früher.
Das gibt's ja immer
Und das gibt
es ja quasi
auf Spanisch, auf Mexikanisch.
Ja.
Und ich habe auch noch eine andere Variante dabei. Die spiele ich euch aber nur dann, wenn ihr dranbleibt, bis die Sendung aus ist, um 21.20 Uhr.
Dann schnell weiter.
Wild Wings Schwenningen. Das versuche ich zu verhindern.
Neunter Platz vergangene Saison. Lass uns über die Schwenninger reden. Zum zweiten Mal in Serie die Playoffs erreicht. Man geht, glaube ich, jetzt, ja klar, in die dritte Spielzeit mit Steve Walker. Was bekomme ich von euch? Ist es mir egal, wer anfängt? Ihr müsst euch untereinander einigen. Komm, Basti, du hast jetzt nochmal den Vortritt.
Also pass auf,
hau alles raus, dann hat er nichts mehr anzufügen.
In Schwenningen
und auch red einfach sieben Minuten am Stück.
In Schwenningen, auch wenn es eine alte Leier ist, in Schwenningen hast du dieses kleine Eisstadion, was ein brutaler Heimvorteil ist.
Ja.
Auch mit den fanatischen Zuschauern natürlich in Schwenningen. Das ist der Push. Auswärts ist Schwenningen in den letzten Jahren nicht gut gewesen. Ich glaube, das muss sich ändern. Es ist eine Mannschaft, die Steve Walker jetzt echt nur partiell verändert hat. Also
wenige Veränderungen, ja.
Genau, ganz wenige Veränderungen. Ich glaube, da wäre vielleicht ein bisschen mehr nötig gewesen. Es wird darauf ankommen, was machen da die Torhüter. Ich glaube,
aber haben Sie nicht auch gute Leistungsträger gehalten? Das ist ja auch ein Grund,
gut warum ist ja immer, nicht. Gut ist ja immer einschätzbar. Ja. Also ist ja auch, ich bin ja kein Fan davon, Mannschaften nach dem Papier zu beurteilen. Ich finde das immer sehr, sehr schwer. Und du willst auch niemandem zu nahe treten. Aber du weißt auch, jeder Verein holt ja immer seinen Wunschspieler über den Sommer. Das ist ja alles perfekt. Was es dann am Ende natürlich nicht ist, aber das ist egal, in welcher Sportart du das hast, das ist immer so. Natürlich ist alles, bevor das erste Spiel gespielt wird, eitel Sonnenschein und alles ist wunderbar. Und wir haben unseren Wunschspieler bekommen.
Weil du musst ja nicht nur einkaufen, du musst es ja auch gut verkaufen.
Ja, natürlich, das muss natürlich auch sein. Ich hätte in Schwenningen gedacht, dass da vielleicht so ein paar Spieler, dass da die Halbwertszeit abgelaufen ist, weil die in den Playoffs meines Erachtens nicht so performt haben, wie sie eigentlich hätten sollen und das zweimal hintereinander. Da hätte ich gedacht, dass Stefan Wagner da vielleicht ein bisschen mehr macht an diesem Kader. Es ist auch ein Kader, der durchaus in die Jahre gekommen ist. Mhm. Meine Einschätzung, Schwenningen, ich bleibe auch in dieser Range zwischen 10 und 14.
Okay.
Dann nehme ich mal bei Schwenningen einen raus, der denn dann neu gekommen ist, auf den ich mich irgendwie freue. Erik Martinsson. Das ist ein Schwede, schwedischer Verteidiger, ein Zwei-Wege-Verteidiger, der aber wirklich auch schon zweimal Meister geworden ist, der Erfahrung hat. Ich glaube, das ist ein Spieler, den die Schwenninger hinten drin wirklich brauchen, der da vorangeht und wichtig, nicht bloß ein offensiver Verteidiger, sondern der kann einen guten Pass spielen, aber der eben auch Verantwortung in der Defensive übernimmt. Wichtig, glaube ich, wird Eriksson wieder sein. Wenn man sich das anschaut, die letzten Jahre, die Fangquote ist nicht besser geworden. Er kommt auch ein bisschen ins Alter rein, hat mit Bitzer, aber ein Duo, das sie brauchen, wenn sie die Playoffs machen wollen. Ja? Ansonsten bin ich ein bisschen beim Basti dabei. Die haben letztes Jahr auch so ein bisschen Inkonstanz gezeigt, wo man sich gefragt hat, warum. Eigentlich, ich glaube, der Kader ist nicht zwingend besser geworden. Spielt Eriksson sehr gut, kann man die Playoffs erreichen. Für mich einer aus diesem Pulk 9 bis 14 der Club.
Okay, und Sie waren sicherlich auch enttäuscht über das Aus in der ersten Runde dann gegen Nürnberg. Und das ist unsere nächste Mannschaft, über die wir sprechen wollen, nämlich Achter in der Hauptrunde der vergangenen Saison. Eine Mannschaft, die mir sehr gut gefallen hat, die extrem gut performt hat, die auch, finde ich, mit Mitch O'Keefe jede Menge Spaß gemacht hat.
Die kann man Emotional das, Leader der deutschen Eishockey-Liga.
Ja, also da war schon viel drin, wo man sagt, okay, das ist gerade cool. Da gucke ich jetzt gerne mal zu. Unglaublich starke Serie gespielt gegen den ERC Ingolstadt. Da war auch extrem viel drin. Zwischendurch stand es ja in dieser Best-of-Seven-Serie sogar 2-2. Also das war schon eine sehr spannende Serie. Passt das so rein? Wer auch mal anfängt von euch, wenn ich sage, man kann sagen, die Ice Tigers haben Spaß gemacht in der vergangenen Saison. Werden sie uns wieder Spaß bereiten mit Mitch O'Keefe und Stefan Ustorf, der die Mannschaft zusammenstellt und mit den Jungs dann am Ende auf dem Eis?
Die Ice Tigers sind für mich, und wir kommen wieder zu unserer Teilung in der Liga, die sind genau die Grenze zwischen oben und unten. Die sind so ein Standalone-Team für mich, weil die gehören nicht zu diesen Bottom Six, die gehören aber auch nicht zu den Top Ach, die sind für mich genau dieser Grenzclub.
Okay.
Die werden wieder eine gute Rolle spielen, ich glaube, weil die den Stamm gehalten haben, weil dieser Stamm einfach stimmt in Nürnberg, den man zusammengehalten hat. Mit Stefan gelingt es dann auch immer wieder. Echt gute Spieler, gut, McKenna konnte er nicht halten, aber ansonsten echt Leistungsträger, Cole Meyer, Evan Barrett, alle gehalten, das ist ein guter. Und der Stefan holt dann auch immer durch seine guten Connections von drüben einfach Spieler, die vielleicht mal ein Jahr Anlaufzeit brauchen, die aber dann doch für die Liga geeignet sind. Ich glaube, Nürnberg wird die gleiche Rolle ungefähr spielen wie im letzten Jahr. Und ich hoffe, dass uns Nürnberg genauso entertaint. Ich nehme hier mal, was habe ich gesagt?
Vieles.
Nein, ja, das ist mir
schon klar. Was geht's denn genau?
Also auf der einen Seite steht eine 8. Was schreibst du auf die andere?
Genau. Also für mich zählt bei Nürnberg die Emotion. Wenn okay. die wieder bringen, dann ist Nürnberg der Entertainment-Faktor mit in der Liga. Das ist einfach herzerfrischendes, das ist mitreißendes, leidenschaftliches Eishockey. Wie man sehen, wie du siehst bei dieser Mannschaft, wie die sich über einzelne Tore freuen, dass der Zusammenhalt da ist. Frag mich nicht, warum. Vielleicht ist es auch nur ein Gefühl. Aber ich finde, diese Mannschaft jubelt vielleicht so schön wie keine andere in der Liga. Und die sind für mich diese Mannschaft einfach, die diese Grenze setzt, und ich rangiere sie auf Platz 8.
Okay, viele haben gesagt,
die haben jedes Jahr irgendwie irgendwann mal mit dem Schiedsrichter hadern, wie keine andere Nein. Mannschaft. Doch in Nürnberg ist das immer so.
Jetzt machst du mal alles fast wieder auf. Sie waren emotional da. Viele sagen, okay, was war vielleicht die positive Überraschung auch der letzten Saison? Wie gut sind die Voraussetzungen aus deiner Sicht für eine Wiederholung? Also,
hat schon gesehen, was der Basti angesprochen hat, vor allem in den Playoffs, auch in dieser Serie gegen Ingolstadt, wie die 2-2 war zwischendrin, dass das echt geiles Eishockey ist. Aber dass es natürlich auch Kraft kostet und dass der Kader kurz ist. Meiner Ansicht nach ist er dieses Jahr auch kurz. Aber es sind wirklich absolute Top-Typen gehalten worden, die super abgeliefert haben mit Barrett, mit Meyer und vor allem mit Owen Hedrick in der Verteidigung. Damit hast du auch wirklich wieder ein gutes Powerplay. Es war mit letztes Jahr ein Garant. In der Verteidigung holst du, im Tor holst du mit Fitzpatrick, einen sehr interessanten Mann.
Kurz in München?
Kurz in München, der aber schon, der hat Potenzial meiner Ansicht nach. Der hat Potenzial. Und du hast das angesprochen, Basti. Stefan Ustorf holt wieder ein paar Spieler so aus der East Coast League raus. Einer hat in der Slowakei gespielt, da gut punktet. Einer in der East Coast League richtig gut punktet. Da werden wieder ein, zwei aufgehen. Dann ist es eine Mannschaft für mich, die echt Potenzial hat, auch durch ihre Art und Weise, wie sie spielt. Wenn Fitzpatrick hält, vielleicht sogar direkte Playoff-Qualifikation. Meiner Ansicht nach sicher in den Playoff Nürnberg.
Okay. Siehst du Nürnberg auch als diese Grenzmannschaft? Weißt du,
vielleicht
die
so einen Strich
zieht?
Aber wenn sie Glück haben.
Die so einen Strich zieht zwischen oben und unten.
Aber deshalb hat er auch 6-10 geschrieben, genau. Weil du ihnen möglicherweise unter bestimmten Voraussetzungen eben vielleicht auch mal so
einen absoluten Boost zutraust. Aber eigentlich ist es genau so. Das ist für mich, gehört die nicht zu den drei Gruppen dazu.
Okay.
Aber durch dieses Teamgefüge kann sein, dass sie nach oben reinrutscht. Oder blöde Verletzungen können sein, dass sie nach unten reinrutscht.
Ja, der Grat ist schmal.
Vielleicht das haben sie da sogar Satz. Ein Alleinstellungsmerkmal, so wie ihr das gerade beschreibt, auf eine gewisse Art und Weise. Rutscht mal eine Mannschaft weiter? Oder habt ihr noch was anzufügen?
Ich habe
kannst du gerne weiterschwunken?
So ein Ding geben.
Was brauchst du?
Ich habe alles schon vollgeschmiert. Ja.
Du hast aber auch noch neben
neue sagen,
Karten liegen.
Frische Kellen.
Ach so, ja, aber ich muss mir ja nicht alle jetzt so zuschreiben. Weißt du, wo kommen wir denn hin? Man muss ja auch ein bisschen die Ressourcen...
Wo kommen wir denn hin?
Das ist ein Nachhaltigkeitskonzept von Rick Goldmann.
Wo kommen wir hin? Wir sehen es auch hinter dem Sofa von Rick Goldmann. Die Straubing Tigers sind unser nächstes Thema. Platz 7 im vergangenen Jahr, Viertelfinal aus gegen die Eisbären.
Mit der Hummer aus dem Mundwinkel.
Seid ihr dabei oder macht ihr eure eigene Sendung? Ich wollte bitte? So fragen nur für einen Freund.
Wie ist eigentlich autonomes Fahren so in Southern California? Ich frage nur für
ja, da bist du digital noch nicht angekommen. Ja, du Digital-Opa. Aber da erzähle ich dir später von.
Er spricht von meinem Urlaub.
So
und dann als mein Monokel rauskam, dass ich meine Monopoly-Straße verloren habe und nicht 4.000 € einstecken konnte.
Also, dann beginne ich doch mit dem Basti. Der ist offensichtlich freundlicher zu mir als du gerade. die Tigers kann man schon sagen, in den letzten Spieltagen ja eigentlich immer relativ stabil, was so die Playoffs anbelangt. Ich werfe einfach mal so in den Raum, steht die große Frage für Erfolg vielleicht im Tor?
Auch.
Haukeland-Einnahme.
Ja.
Rückkehrer haben wir dabei, könnt ihr über Stefan Leubel nochmal sprechen. Ein Vareka ist vielleicht ein interessanter Name. Gebt mir Input, Leute. Und natürlich vor allem den Eishockey-Fans draußen.
Ja, also pass auf, ich finde, Straubing ist eine sehr, sehr, sehr interessante Mannschaft und könnte aus meiner Sicht das Überraschungsteam mal wieder der Saison werden. Ich meine, vor 2 Jahren waren sie auch auf Platz 3. Straubing hat irgendwie was. Und Straubing hat jetzt mit Stefan Leuben einen Rückkehrer, hat wieder jemanden nach Hause geholt nach Jahren in Schweden und Mannheim. Hat da, glaube ich, einen hervorragenden Spieler mit Herz für Straubing zurückgeholt. Ich glaube, auf den Importpositionen hat man sich gegenüber letztes Jahr enorm verbessert. Enorm verbessert auf der Torhüterposition. Zach McIntyre war jetzt so lala. Ich glaube, mit Henrik Haukeland, der zwar niedergeschossen wurde in Düsseldorf letztes Jahr oder weichgeschossen wurde über die ganze Saison, der hat jetzt Entlastung mit Flo Bugel. Da hast du zwei sehr, sehr gute Torhüter. Mhm. Zwei sehr gute Torhüter. Du hast dich in der Abwehr wieder stärker gemacht. Du bist sehr breit aufgestellt. Du spielst nicht diese Doppelbelastung Spengler Cup und Champions Hockey League. Du kannst dich voll auf die Liga konzentrieren. Und wenn Straubing das kann, und das haben sie schon gezeigt, dann kann Straubing eine sehr gute Mannschaft werden. Für mich ist Straubing zwar auch ein Grenzgänger, ich schätze die aber wirklich verdammt stark ein und glaube, das könnte die Überraschungsmannschaft der Saison werden und landet auf Platz 36.
Wie wir normal beim Eurovision Song Contest. Ja, genau.
Wie heißt der nochmal?
Eurovision Song Contest.
Da müssen wir es nochmal runterschwunken.
Oder wie die.
Auch eine Wortkreation, die Erik heute schon gemacht
hat. Oder wie ältere Leute sagen, Grand Prix de la Chanson d'Eurovision.
D'Eurovision.
Sagen wir in Frankreich am Termitenhügel auch
gerne. Also ganz kurz, Straubing ist für mich die Mannschaft mit dem Potenzial zur echten Überraschungsmannschaft in diesem Jahr.
Ja. Schließen Sie sich an, Herr Experte.
Ja, also definitiv. Also hier habe ich auch aufgeschrieben. Mhm. Haugeland Bugel hat für mich das Potenzial, dass es eines der Top-Duos der Liga sein kann. Und wenn das gelingt, dann kann man schon gleich mal sagen, dann wird das auch eine sehr gute Saison. Greg Woodcroft möchte ich nicht unter den Tisch kehren. Der ist eh nicht so groß.
Soll dich grüßen.
Danke, Woody.
Ja, ich habe ihn auch in Dresden getroffen.
Was hat denn der in Dresden
gemacht? Die waren am Turnier und haben dort gespielt.
Ja, das macht natürlich Sinn.
Ja. Dass der Trainer dabei ist, ja, macht schon Sinn.
Der Woody hat extrem viel Eishockey-Erfahrung. Er war lange in Russland. Das ist wirklich ein Eishockey-Kenner.
Oh ja,
also,
ein Connoisseur, wie du so gerne sagst.
Ja, ich möchte nicht sagen Nerd, aber der weiß wirklich sehr, 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 sehr viel. Und er hat aber gute Kommunikation und hat eine sehr lockere Art und Weise, die aber auch anziehen kann. Also es ist schon auf eine Art und Weise ein gewisser Spielercoach, der nah dran sein kann. Auf der anderen Art und Weise, autonomes Filmen, auf der anderen Art und Weise hat er aber einen lockeren Umgang, der wo einfach Spaß vermittelt. Das ist sein erstes volles Jahr, da bin ich sehr gespannt drauf. Es ist das kleinste Team der Liga. Also das heißt, auch da kommt wieder ein bisschen Geschwindigkeit rein, ein bisschen mehr Beweglichkeit rein. Ich bin dabei mit den Imports, aber vor allem bin ich auch dabei bei Vareika.
Oh ja.
Vareika könnte diesen Sprung machen wie Andi Eder vor ein paar Jahren bei Straubing. Er wird da eine andere Rolle kriegen, er hat einen guten Schuss, das ist ein offensiver Spieler. Mit Woodcroft ist auch ein Trainer da, der ihm vielleicht die Chance gibt. Der sowas mag. Deswegen, wenn Haugeland hält mit Bugel, dann geht es nach oben, aber ansonsten ist das trotzdem eine gute Mannschaft. 5-8.
Ich wollte da noch ergänzen, auch auf dem deutschen Sektor hat Jason Dunham ja da jetzt schon vor Jahren immer wieder gute Spieler dazugeholt. Diese Fleischer, Leonhard Hedes, die sind auch noch mal ein Jahr erfahrener und besser geworden.
Stimmt,
ich glaube, dass das Straubing auch noch mal einen brutalen Boost geben kann.
Okay, apropos Boost, brauchen wir den? Ich frage einfach mal Richtung Mikey in unsere Regie zum Live-LDS. Liegen wir gut in der Zeit? Haben wir uns schon brutal verquatscht? Gib uns mal so ein Update vom Timing.
Also verquatscht habt ihr euch, aber es ist noch okay, wir hängen ein bisschen, aber ich wäre jetzt auch reingekommen und hätte gesagt, lass mal auf die Top 6 der letzten Saison kommen.
Sehr gut, so. Gut, solange du nicht sagst, wir haben gequatscht, ist ja alles in Ordnung.
Gibt es sonst irgendwelche Fragen, die wir irgendwie da wo kommt und wo die Leute was hören wollen zu einem speziellen Thema oder?
Es kommen viele Meinungen, es kommen nicht so viele Fragen.
Ach gut.
Aber wenn eine kommt, grätsche ich natürlich rein und werde sie mitbringen. Aber es kam das beim Thema Schwenningen, dass Sascha Bandermann eine gewisse Ähnlichkeit mit Steve Walker haben soll.
Genau, also liegt das mir so stehen. Hat sich das durch meinen Urlaub jetzt irgendwie so verändert? Das kam mir noch nicht in den Sinn. Ist ein sehr interessanter Hot Take. Also den hatte ich jetzt noch nicht auf dem Zeiger.
Ich sehe da auch.
Das müsst ihr mal machen bei der Geburt.
Steve und ich,
ihr zwei dann,
wenn ich sehe da auch das Kind ein bisschen vom Walker.
Ja.
Und
Aber ja, ich wollte
The Brother from a Different Mother oder was?
Ja. Ich wollte nicht ablenken. Weiter zu den Kölner Haien, bitte.
Okay, also bevor wir uns jetzt verquatschen. Wir sehen beide gut aus, Steve. Lass das mal so stecken. Nein, Scherz beiseite jetzt. Also nee. Kölner Haie, Platz 6, der Finalist. Und bevor wir darüber reden, wollen wir den Mann hören, der weiter dabei ist. Moritz Müller, natürlich kann es nur der sein. den ich anspreche, und er hat sich geäußert, ich glaube von dir, Basti, wahrscheinlich auch bei den Media, der ist befragt, so rund um die finnische Karte, ne? So habt ihr es beschrieben.
Willst du wissen, was wir genau gesagt haben?
Ja, genau, wie war die Frage genau?
Dass er nach Kanada 1C, ob es jetzt Finnland 1B gibt in Köln.
Deshalb hat er auch so geschmunzelt ein bisschen, glaube ich.
Ja, natürlich.
Genau. Also dann ging's
das ist ja eine lockere Atmosphäre.
Genau, dann ging es eben so ein bisschen um die finnische Karte rund um die Kölner Haie mit Moritz Müller.
Die finnische Karte, ja. Ich fange mal so an. Also wir haben ein deutsches Torhüter-Duo. Ich wünsche mir, dass sowohl Anschi als auch Felix diese Chance, diese Gelegenheit beim Schopfe packen. Beide haben das Zeug dazu. Besonders Anschi ist jetzt im besten Alter, den Schritt zu machen, wirklich einer der besten deutschen Torhüter zu werden. Die Verteidigung sehe ich stärker als letztes Jahr. Da haben wir wirklich nochmal zwei Finnen, auch gerade fürs Powerplay geholt, für die Offensive. Da haben wir einige Optionen, sind dort tiefer. Das war ja immer so ein Manko letztes Jahr, dass wir sagen, wir sind nicht tief genug. Im Sturm haben wir mit Justin Schütz und Grenier zwei Jungs verloren, die, ja, ich würde mal sagen, so das etwas Fünkchen Extraklasse hatten, aus nichts etwas erschaffen konnten, sind dafür aber vielleicht etwas breiter geworden. Haben wirklich sehr gute Spieler bekommen, sind tiefer, haben mehr Optionen. Ich wünsche mir, dass wir wie letztes Jahr ziemlich konstant oben mitspielen und dann Playoffs, das hat man letztes Jahr gesehen, ist alles drin, und natürlich erhoffe ich mir, dass wir einen Schritt näher an die Eisbahn rankommen oder wer auch immer da am Ende da oben ist, dass wir wieder noch einen Schritt weiterkommen.
Ja, steckte viel drin. Vorne meinte natürlich Tobi Antschitschka und Felix Brückmann, nur um nochmal die Namen, die Spitznamen nochmal einzuordnen für alle die vielleicht nicht sofort dann alle Teammitglieder der Kölner Haie parat haben. Sie hatten auf jeden Fall eine verlängerte Karnevalszeit und am Ende leider natürlich mit einem besonderen Drama im Finale ist das zu Ende gegangen. Trotzdem Köln oder die Haie haben Köln weiter angezündet. Einfach so von der sportlichen Euphorie, ist ja nie keine Euphorie in Köln, ist ja klar. Aber das hatte ja schon was, die Saison nach 11 Jahren mal wieder im Finale. Eure Einschätzung, und deshalb die Frage frei raus von mir, kann Köln unter Jallohn wieder Titelanwärter? Feel free.
Also ob es bis ins Finale geht, weiß ich nicht. Aber ich würde sagen, dass es in der Tabelle, in der Hauptrunde erstmal nach oben geht. Letztendlich, wir haben schon viel gehört, was der Moda angesprochen hat. Mhm. Deswegen gehe ich mal auf den Sturm. Mit Roussel holt man einen internationalen, sehr erfahrenen Power-Forward, der wirklich hart arbeiten kann, der in beide Richtungen arbeitet und der auch offensiv abliefern kann, auf einem wirklich konstant hohen Niveau. Mhm. Und mit Dominik Bock kommt einer, deswegen habe ich ihn aufgeschrieben, den ich unheimlich interessant finde, spielen zu sehen unter Jalonen. Weil Jalonen hat schon ein Spielsystem und der auch will, dass die Leute arbeiten in beide Richtungen. Und dieses Potenzial, das der Domi aber mitbringt, ist natürlich ein Potenzial unter Jalonen, wenn er ihn richtig einsetzt, wo er 45 Punkte plus haben kann in der Saison. Und das traue ich ihm auch zu, dass dieser Schritt jetzt nach 3 Jahren Frankfurt, auch verletzungsbedingt ein bisschen, in die nächste Richtung geht. Frage für mich ist, ich glaube, letztes Jahr sind sie so weit gekommen ins Finale, weil die Mannschaft zum Teil overperformed hat. Da waren ein paar Spieler dabei, die haben wirklich wie Hudacek Leistung abgeliefert, wo ich gespannt bin, ob das dann wirklich dieses Jahr auch nochmal so geht. Die Frage ist für mich, ja, das ist eine Jalonen-Mannschaft, aufpasst, dass der Finnenblock nicht zu stark wird in der Kabine. Das kann natürlich ein bisschen Ungleichgewicht bringen. Die Frage ist für mich, wer wird die Nummer 1? Wer wird der Hudacek-Nachfolger? Der wird gesucht. Mhm. Letztendlich aber auch erst 8 Imports vergeben. Gell? Also da ist noch Potenzial da, wo man holt. Im Finale, wie gesagt, sehe ich sie aktuell nicht, aber in der Hauptrunde 4.
Wären 2 Plätze nach oben zur vergangenen Saison. Interessant auch das, was du gesagt hast zu Dominik Bock, finde ich, Basti, ich weiß nicht, ob du das aufnehmen willst, aber schon auch eine spannende Personalie, weil eben diese Trainer-Spieler-Frage. Ja. Und ich finde jetzt, ich würde Rick insofern ausnahmsweise mal mutig widersprechen, dass ich denke, okay, Dominik Bock hat ja in dieser Anfangszeit nach dem Sprung Frankfurt auch diese besondere Saison schon gespielt. Also ja. Ne, klar, in einer auch besonderen Reihe, da hat viel gepasst. Aber das finde ich, was du ansprichst, ist ja auch so die Frage, warum immer Dominik Bock ja auch für uns oft so diesen Weg zur Nationalmannschaft nie so 100% dann gefunden hat oder finden konnte. weil vorne und hinten.
Gut, ja.
Also das
muss ich aber reingrätschen, weil...
Ich stelle das jetzt gerade mal so als These
hin. Das ist natürlich Bundestrainersache immer wieder. Ja. Passt dir der Spiel
Rollen
ins Konzept?
Und auch Rollen, Rollen hast du frei? Hast du überhaupt offensive Platz frei?
Ja, pass auf. Aber ich sage dir, dass sich Dominik Bock defensiv brutal entwickelt hat in den letzten 2 Jahren. Das erste Jahr in Frankfurt war nur reine Offensive und gib ihm. Aber ich finde, dass der einen brutalen Turnaround geschafft hat, auch defensiv Bewusstsein zu entwickeln. Und da hat er sich, das ist natürlich unbemerkt, weil da machst du nicht mehr so viele Punkte, du bist aber ein anderer Spieler.
Aber auch durch die Verletzungen nicht so konstant spielen konnte.
Da kannst du nichts dafür im Profisport.
Das ist natürlich nicht. Den finde ich sehr interessant, was Jallo aus ihnen rausholt.
Ganz genau. Ich meinte das ja auch quasi positiv gesehen, insofern, als das dann auch wieder sowas eben mit dem entsprechenden Trainer möglicherweise wieder ein ganz anderes Thema werden kann und auf einmal die Chancen für ihn auch steigen, auch da wieder aktiv zu werden mit Schwarz und Gold.
Man darf auch nicht vergessen, dass Dominik Bock und Justin Schütz komplett verschiedene Spielertypen sind. Mhm. Komplett verschieden, das ist ganz anders. Da kommt es auf Jallonen an. Also ich fange mal an und sage, die Haie sind für mich ein Top-4-Team.
Okay.
Und drehe gleich mal um und sage, die Finnen und die DEL. Ich bin mir immer noch nicht so ganz sicher, ob das finnische Eishockey in die DEL passt. Das muss auch gar nicht sein. Ich glaube, dass Köln aber dieses Jahr so einen finnischen Charakter durch diesen renommierten Coach und durch die Zugänge hat, dass Köln meines Erachtens ein ganz anderes Eishockey spielen wird und das echt krätzig und unangenehm für alle anderen Gegner sein wird. Weil das ist jetzt immer so ein Schlagwort, aber finnisches Eishockey ist nun mal defensiv orientiert. Und wir haben es auch unter Jukka Jalonen schon gesehen, dass da ein anderer Riegel aufgebaut wird, dass da die Zonen ganz anders bespielt werden. Da könnten wir jetzt endlos tief reingrätschen, was wir nicht können. Aber ich glaube, das finnische Eishockey für die Kölner Haie unter Jukka Jalonen wird ein unangenehmes sein. Es wird aber dadurch, dass man sehr viel Qualität dazu bekommen hat in diesem Kader, ein gutes Eishockey sein, dass die Kölner Haie in diesem Jahr spielen werden und ein erfolgreiches Eishockey.
Okay, aber natürlich auch Abgänge mit Schütz und Grenier zum Beispiel, die auch nicht so einfach sind, automatisch zu kompensieren. Mo Müller hat es in seinem O-Ton mit der Qualität, was kreieren zu können, aus dem Nichts auch sicherlich ganz gut angesprochen.
Eine Sache noch, ich bin gespannt, das Kölner Publikum ist ja heiß auf Eishockey.
Ja.
Ob das Spektakel da stimmt, dass du vielleicht auch 17.000 Zuschauern immer bieten musst oder 18.000. Da bin ich sehr gespannt, wie man diesen Sprung schafft.
Ja, am Ende ist das ideal. Der Rheinländer, wir sind immer halb Jod.
Ja, ist so.
Ob jetzt auf Platz 5 oder 6 in den Playoffs, das ist ideal.
Hauptsache
wir sind dabei. Hauptsache wir sind dabei.
Ja. München. So, Schritt weiter nach München zum ERC. Letztes Jahr Viertelfinale aus, am Ende 2-4 in der Serie gegen die Adler Mannheim. Mhm. Zuletzt zweimal Rang 5 in der Hauptrunde. Gleich eure Einschätzung, aber zunächst mal einer, der, glaube ich, den Verein sehr gut einschätzen kann, mit Maxi Kastner und natürlich demzufolge auch den neuen Trainer mit Oliver David, der aus Salzburg kam.
Er ist sehr geradlinig. Natürlich hat er auch das System von Red Bull übernommen und auch seinen eigenen Spielstil dazu kreiert. Er ist sehr, ich glaube, auch ein sehr guter Redner. Was uns als Spieler natürlich hilft, was er von uns verlangt, kann er sehr gut rüberbringen. Auch das Training ist sehr, sehr hart, knackig. Und ich glaube, das hilft uns auch über einen Long Run in der Saison, dass wir da einfach konsequent bleiben und die konstant auch aufbauen, die wir am Ende zum Meistergewinn brauchen.
Okay. Wort ist gefallen auf jeden Fall, aber ein langer Weg, das weiß Maxi auch, aber er weiß auf jeden Fall, wie man es schaffen kann, weil er selber genügend gewonnen hat mit dieser Mannschaft. Ich glaube, wir müssten vermutlich, auch weil wir gerade Maxi Kastner zugehört haben, sofort mit dem Trainer beginnen, oder? In der Beschreibung, was spielt sich in München ab? Und es war ja lange so ein bisschen die Frage, Don Jackson, der über diesen Verein schwebte und irgendwo immer noch schwebt. Jetzt hat man sich zum Neustart mit einem neuen Mann, aber aus der Organisation besetzt. Was ist dein Eindruck vom Trainer, aber natürlich dann insgesamt auch Rick von der Mannschaft?
Ja, ich glaube, Oliver David ist geholt worden. Der ist noch nicht so lange Trainer im Profi. Der war lange im Nachwuchs, aber war 2 Jahre in Salzburg und ist zweimal Meister geworden mit Salzburg. Und letztendlich, glaube ich, kann man sich nicht erlauben, dass man dieses Jahr auf der Trainerposition nochmal daneben fasst. Und da ist es natürlich ein Trainer, den man kennt. ja, und der abgeliefert hat, der Erfolge geholt hat in der Organisation. Deswegen ist das für mich folgerichtig. Ist ein neuer Trainer. Auch der Umbruch in der Mannschaft ist dann schon deutlich ausgefallen. Vielleicht noch nicht ganz so deutlich, wie er dann nochmal ein Jahr später ausfallen wird. Also nächstes Jahr, wo man erwartet, dass nochmal ordentlicher kommt. Aber man ist jünger geworden. Und man hat vor allem für mich letztes Jahr ein großes Problem, war das Powerplay. Das war das zweitschwächste der Liga. Und da hat man mit Murphy aus Salzburg, den natürlich der Trainer schon kennt, einen geholt an der blauen Linie, der das definitiv verbessern kann als Verteidiger. Und mit McKenna, der aus Nürnberg kommt, letztes Jahr einen, der hervorragendes Powerplay gespielt hat in Nürnberg, einer der besten Powerplay-Spieler der Liga. Damit hat man meiner Ansicht nach insgesamt einen deutlich verbesserten Kader. Das ist ein Umbruch, der auch notwendig war im Kader. Für mich, das ist ein Top-3-Team und ich glaube auch, dass München die Saison erstmal auf Platz 3 in der Hauptrunde abschließt.
Okay, wäre auch eine Steigerung auf jeden Fall zu den letzten Saisons. Basti, Trainer ist ein Thema.
Ich fange gleich damit an. Eins meiner Themen bei München ist die Emanzipation, wenn man so will, von Ron Jackson.
Aha.
Überfällig. Das hat auch gar nichts damit zu tun, dass Don Jackson ein großartiger Mann, ein großartiger Trainer ist. Aber irgendwann ist die Karriere vorbei und er hatte sie ja eigentlich schon beendet, ist dann letztes Jahr nochmal eingesprungen. Ich glaube, dass es wichtig ist für die ganze Organisation, von diesem Mythos Don Jackson wegzukommen und dann eben auch ins Jetzt und ein bisschen in die Zukunft einfach zu schauen. Das ist ganz wichtig für München. Der Umbruch ist da, ich glaube, der schon länger nötig gewesen wäre, der ist jetzt da, den hat man gemacht. Ich glaube auch, dass man, ich bleibe da auch bei Ryan Murphy hängen, einen guten Verteidiger hinten geholt hat. Man hat da auch einen Jonathan Blum zum Beispiel, obwohl der jahrelang punktbester Verteidiger war, aussortiert, weil der eben dann auch schon 36 war. Ich bin sehr gespannt auf Gabriel Fontaine. Ist für mich so ein Fragezeichen, der von den Eisbären vom Meister kam. Nur ein paar Zahlen und Fakten. In den ersten 9 Saisonspielen 9 Tore, nach 19 Spielen 12 Tore. Am Ende waren es dann nur
19. Da war er schon unterschrieben wahrscheinlich, was?
Das kann natürlich sein. Was hast du laut gesagt oder hast du nur gedacht? Ist egal. München hat sich insgesamt auf jeden Fall verbessert. Es muss Ruhe, es muss Konstanz rein auf dieser Trainerposition. Das ist das A und O dort. Für mich trotzdem insgesamt ein Top-4-Team.
Ich müsste wieder ein bisschen
Druck machen. Okay, dann direkt weiter. Adler Mannheim, oder? Was sagt der Leiter der Sendung?
Ja, gerne ab zu den Adlern.
Und dann hören wir doch direkt eine Einschätzung zu den Adler Mannheim von Lukas Käble.
Ja, ich denke, wir haben viele, viele gute Neuzugänge dieses Jahr. Einmal auf der deutschen Ebene. Wir haben Ehl, Schützi, Franzi dazu gewonnen, alles Nationalspieler, unglaubliche Spieler, aber auch unglaublich gute Charaktere. Die sind sehr wichtig für uns, für die Kabine. Und ja, auch die neuen Importspieler, die wir haben, fällt mir jetzt Greco ein, fällt mir ein Solo ein, die unglaublich, unglaublich schnell sind, viel Speed mitbringen. Auch eine super zweite Torhüterbesetzung mit Johann. Und ja, ich denke, wir stehen sehr stabil und ja, möchten sehr gut in die Saison starten.
Ja, Lukas Käble hat schon einige Namen genannt und logischerweise die Adler Mannheim immer einer der großen Favoriten. Sie haben immer gesagt, wir gehen einen Weg, wir gehen einen neuen Weg. Ja, das haben Sie klar formuliert, einen Prozess. Dementsprechend stellen wir die Frage mit dem Blick auf den Kader, wie viele Schritte sind Sie vielleicht auf den dann doch ersten Titel, auch wenn Sie das sehr gerne vermeiden, seit 2019 dann vielleicht gegangen oder anders gefragt, ein Kader, um das ganz Große zu erreichen, beziehungsweise um auch vielleicht das Loch zu Berlin etwas stopfen zu können?
Also, die Qualität für die Meisterschaft ist da. Die Qualität in der Mannschaft ist in meinen Augen da. Basti, habe ich vorher kurz gesprochen, haben wir beide gesagt gehabt, das ist jetzt ein Dallas Aikens-Team. Und letztendlich muss er sich auch daran messen lassen. Ich glaube, die größte Frage ist, formt sich der Kader und können Spieler auch unter Aikens outperformen? Insbesondere auch offensiv. Und da bringe ich zwei Spieler mit Schütz und Mettinen, an denen ich es am Ende der Saison festmachen würde, um zu gucken. Schütz mit 26 Toren, 27 Toren in Köln wirklich nicht nur einen Durchbruch geschafft, sondern eine Messlatte gelegt. Das muss auch die Spielweise sein, letztendlich in Mannheim mit 20 plus Toren. Kriegt er da die Freiheit dazu? Kann er das da so spielen in dieser Mannschaft? Und mit Mettinen bin ich sehr gespannt, weil er war in Straubing vor 2 Jahren Verteidiger des Jahres. Letztes Jahr aber kaum gespielt in Nordamerika. Ähnlich wie Mattsson im Tor. Das ist natürlich ein Spieler, der war jahrelang in Russland, aber letzte Saison nur 9 Spiele gespielt. Die müssen alle performen. Und da bin ich gespannt, wie er das hinkriegt. Für mich von den Namen, von der Tiefe, von der Qualität, Titelanwärter und letztendlich auch in der Hauptrunde für mich jemand, der um den ersten Platz spielt. 1-2, da muss ich ihn halten.
Okay, klare Ansage, aber ich glaube, alles andere hätte ich auch hinterfragt jetzt oder ja. Nachgefragt, wenn du auf einmal deine 4-5 hättest stehen gehabt. Dementsprechend gehst du in die gleiche Richtung, tabellarisch, beziehungsweise auch, ja genau, Team Akins.
Ich gehe schon mal ins Team Akins, weil dieser Prozess sollte jetzt abgeschlossen sein. Das ist, glaube ich, das Team, das Dallas Akins jetzt so zusammengestellt hat.
Warum? Weil er mehr Möglichkeiten auch durch ausgelaufene Verträge hatte,
ne, zum Beispiel. Genau, da waren ja lange Verträge unter anderem drin, vielleicht Spieler, wo Dallas Akins gesagt hat, die passen nicht zu mir. Ich finde, rollenmäßig ist diese Mannschaft überbesetzt.
Er hatte mehr Handlungsspielraum
jetzt. Er hatte definitiv, das ist natürlich ein Kader, der vom Feinsten aufgestellt ist. Also das ist ein Kader, der ist Gold Standard. Das ist ohne Frage, weil du jede Position vielleicht so besetzt hast, wie Dallas Akins sich vorstellt, dass diese Mannschaft besetzt ist. Du hast neben Berlin die besten deutschen Spieler im Kader. Lukas Kelber hat es auch gesagt, es sind fast nur deutsche Nationalspieler dort. Der Kader bietet alles, was du willst. Der Kader bietet alles, um deutscher Meister zu werden. Das ist keine Frage. Bringt Dallas Akins jetzt diese Mischung genau hin? Ich glaube, er wird als Sportdirektor und Trainer jetzt gemessen, auch von ganz oben, an dem, dass das dieses Jahr ist, in dem er performen muss, in dem seine, in Anführungszeichen, wirklich seine Mannschaft auch performen muss. Von der Aufstellung, von allem, vom Anspruch Mannheim für mich ganz klar Top 4. Rick geht sogar noch ein bisschen weiter. Ich grenze das Ganze ein, weil ich finde, da oben sind 4 Teams sehr, sehr eng zusammen in diesem Jahr. Aber natürlich mit diesem Kader, mit allen Voraussetzungen, die es in Mannheim gibt, musst du auch selbst als Mannheim ja ausgeben, dass nichts anderes als der Titel zählt.
Wir werden es beobachten. Viele Spieltage, auf die wir uns freuen können.
Wir sind auch nicht fertig.
Nein. So, auch mit
Abschluss
anfängst, nein, ja. Auch mit den Fischtown Pinguins, Bremerhaven. So ging es weiter. Genau, Jubiläum steht an, 10. DL-Saison für Fischtown. Unglaublich eigentlich. Unglaublich ist es nicht. Ist einfach wahrscheinlich Ertrag guter Arbeit. Wieder Top 3 in der Liga gefinisht im vergangenen Jahr. Nachdem er ja in der Saison zuvor auch den Hauptrundensieg einfahren konnte. Also das ist ein fetter Player in der Penny DL mittlerweile. Champions Hockey League wieder am Start. Ist natürlich auch mal eine Frage von vielen Spielen, aber vielleicht kriegen sie es hin. Wie ist eure Einschätzung zum Kader und zu einer Mannschaft, die natürlich auch mal so ein bisschen, ja, man sagt, dass es schnell in die Jahre kommt, aber das trifft vielleicht in erster Linie auch auf unsere slowenischen altbekannten Freunde zu. Aber irgendwie erzählen wir das ja eigentlich schon seit 5 Jahren und irgendwie funktioniert es ja doch immer ganz gut.
Und immer noch ist es Thema. Ja. Es ist immer noch Thema. Diese Abhängigkeit von, das ist ein bisschen englisch cool geschrieben, wie die jungen Kids
heutzutage. Ja, super cool von dir.
Karawaken Express, ja. Ich finde, die ist immer noch da.
Expresso, ne, sagst du ja auch gerne.
Genau. Die ist immer noch da, diese Abhängigkeit. Wenn die abliefern, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass das Bremerhaven punktet, deutlich höher. Ausfall, das funktioniert nicht von diesen drei. Diese Abhängigkeit ist für mich zu stark, auch wenn mit Andy Mealy jetzt noch mal einer dazukommt, der wirklich ein guter Scorer ist, der aber auch schon 37 Jahre alt ist, muss man jetzt klar sagen, ist trotzdem die Überschrift bei Bremerhaven letztendlich Konstanz. Die Konstanz ist da, die Spielweise ist gleich, sehr viele Spieler dabei, die man aus den letzten Jahren kennt. Wie gesagt, die Mannschaft wird meiner Ansicht nach allerdings ein bisschen älter und auch, weil die Abhängigkeit da ist, auch weil ich glaube, dass Franz Repp vielleicht ein Loch hinterlässt, ein kleines, glaube ich, mit Doppelbelastung CHL, dass es Platz 6 wird für Bremerhaven.
Gut, wäre immer noch der direkte Einzug. Wie siehst du es, Basti? Vielleicht auch aufs Alter bezogen, 29, ist Altersdurchschnitt, ist jetzt ein Punkt, sicherlich nur.
Dann fange ich mit meinem Schildchen an und sage, der komplette Kader, jeder einzelne Spieler in Bremerhaven, du weißt, was du von diesem Spieler bekommst. Mhm. Immer, in jedem Spiel und zu jeder Tages- und Nachtzeit. Man hat mit Alex Sulzer einen jungen, engagierten, sehr kreativen Trainer mit drin, der vielleicht sein Level auch nochmal in diesem Jahr ein Stückchen anheben kann, damit das der Mannschaft anheben kann. Ich glaube, das ist so gewachsen, das ist so cool, wie Fishtown seit dem Aufstieg alles angeht. Immer, jedes einzelne Jahr seit dem Aufstieg in den Playoffs mit dabei gewesen. Vor 2 Jahren sogar im Finale. Jetzt wieder Champions Hockey League zum 2. Mal in Folge. Die sind immer gut dabei. Ich weiß nicht, ob das Alter so eine Rolle spielt. Natürlich ist man von den Slowenen abhängig. Du hast gesagt, Andy Mealy hat man dazugeholt. Man bekommt vielleicht in naher Zukunft mit Cole Conrad noch einen echt guten Spieler dazu, der das ganze letzte Jahr eigentlich verletzt war, der immer noch nicht so ganz fit ist, aber der, wenn er wieder performen kann, ein wirklich exzellenter Eishockeyspieler ist. Du weißt bei jedem einzelnen Spieler, was du bekommst. Du weißt, dass du von Alex Sulzer, glaube ich, auch noch mehr Erfahrung auf der Trainerposition bekommst. Für mich, ich führe was Neues ein Top-7-Team.
Top-7-Team.
Ja, weil ich mit Nürnberg bei der 8 die Grenze ziehe. Ja. Und Bremerhaven ist ein Top-7-Team. Ja.
Wahnsinn.
Ja, siehst du
mal. Also ist hier alles für
Gedanken. Du lernst hier nie aus.
Dann weiter zum Meister, zum Zweitplatzierten in der vergangenen Saison. Natürlich ist die Rede von den Eisbären in Berlin. Und ja, da stellt man sich die Frage, gibt es da noch einen Titel on top? Und wir haben, oder Basti jetzt, glaube ich, getan, bei den Media Days mal Jonas Müller gefragt. Natürlich muss das die Frage sein. Wie bleibt man grundsätzlich jetzt nach sehr, sehr vielen Erfolgen in den vergangenen Jahren weiter hungrig auf noch mehr, auf Titel?
Ja, ich gehe einfach, denke halt, der Zusammenhalt. Ich glaube, auch dieser Wille, den wir so entwickelt haben, auch niemals so satt zu sein jetzt von den Meisterschaften, die wir jetzt gewonnen haben in den letzten Jahren, dass man... Ja, man hat einfach im Team das Gefühl, dass man will halt immer mehr und man möchte die anderen Teams irgendwie manchmal vielleicht nicht einfach nur besiegen, sondern auch einfach, ja, ist jetzt vielleicht auch ein hartes Wort, aber vernichten, sage ich jetzt mal. Ne? Aber so ist auch bei uns im Team drin einfach der Gedanke, jedes Spiel hart reinzugehen und jedes Spiel zu gewinnen.
Und damit hat er was angesprochen, was man, glaube ich, im Finale letztes Jahr ganz gut sehen konnte. Nicht, dass das irgendwie der Wille war, unbedingt Köln zu vernichten, wie er es gesagt hat, sportlich natürlich, aber diese Lust zu haben, immer weiterzumachen und auch einfach Bock zu haben, Tore zu schießen, auch wenn du weißt, okay, das Spiel werden wir heute nicht mehr verlieren und die Serie oder den Titel werden wir auch nicht mehr abgeben müssen. Basti, damit hat er so ein bisschen vielleicht ein Stück DNA der Eisbären Berlin schon ganz gut skizziert. Und dementsprechend könnte man sagen, wenn das so stimmt und wenn der Trainer das hinkriegt, sind die auf jeden Fall wieder mit jeder Menge Lust und Laune und Bock auf den nächsten Titel ausgestattet. Man muss aber auch sagen, es gibt einen Ausfall, der wiegt unfassbar schwer mit Kai Wismann.
Definitiv, dass der Kapitän erstmal ausfällt mit einer Achillessehnenverletzung. Dennoch, man muss ja über die Spieler reden, die spielen können erstmal. Und ich hau bei Berlin eine 2 rein.
Okay.
Hast du schon eine 1 gehabt?
Nee, das hat gar nichts damit zu tun. Du musst erst mal zuhören, bevor...
Es kommt ja noch eine Mannschaft, vielleicht macht das dann gleich.
Nee, die 2 steht jetzt gar nicht, dass die Berliner Zweiter werden, sondern die steht für nur 2 Neuzugänge, die Eisbären
geholt haben. Das
und
nennt
damit
man
sind Überraschung. Damit sind wir beim gewachsenen Stamm, den diese Mannschaft natürlich hat. Das ist auf anderem Niveau wie Nürnberg, aber das ist natürlich auch brutal eingeschworen in Berlin. Wir wissen alle, was da letztes Jahr noch mit dazu war. Die emotionalste Saison, die schwerste Saison insgesamt, die man überhaupt vielleicht spielen musste in der Geschichte der Eisbären Berlin, in der ganzen deutschen Eishockey-Liga. Berlin ist gewachsen. Es wird überhaupt kein Weg an den Eisbären vorbeiführen. Du musst diese Mannschaft schlagen, um deutscher Meister zu werden. Mhm. Auch da, der beste deutsche Stamm, die besten deutschen Spieler spielen alle in Berlin. Wenn du dir allein jetzt in der Champions Hockey League mal die 4. Formation anschaust, die hieß Manuel Widerer, Marcel Nöbels und Leon Bergmann. Ja, viel mehr brauchst du dazu, glaube ich, nicht sagen. Die Eisbären für mich ein absolutes Top-4-Team. Das kann sein, dass die vielleicht in der Hauptrunde gar nicht oben stehen müssen, aber die Top-4 werden die auf jeden Fall sein und in den Playoffs ist der Eisbär wieder da.
Ja, brutales Team nach wie vor, keine Frage. Topscorer, Running, Spieler des Jahres, Pöderl. Und dann nimmst du ja nur zwei Spieler raus und hast so viele links liegen gelassen. Und das ist sportlich total unfair. Ne? Da hast du diese ganzen Arrivierten wie Marcel Nöbels oder so noch gar nicht genannt. Also die Mannschaft ist, was du jetzt gesagt, unfassbar besetzt weiterhin. Und du hast, glaube ich, auch noch, das nur mal so angemerkt, ja auch so ein paar noch in der Pipeline, die vielleicht vor einer Breakout-Season stehen. Ne? So diese Erik Hördler, Panochas. Und also das sind auch nochmal interessante Namen. Und eigentlich immer mit.
Geibel hat noch Potenzial, sich weiterzuentwickeln.
Er hatte aber letztes Jahr schon so eine Art Breakout-Season. Klar, aber klar geht er weiter oder kann er weitergehen. Ne? Aber hat es ja schon auch mit der Nationalmannschaft dann angedeutet, dass da Entwicklung da war. Wie siehst du die Eisbären? Kein Weg geht dran vorbei. Ich glaube, da unterschreibst du 1:1. Was würdest du gerne anfügen noch zu den Bären?
Ich glaube auch, dass es ein Top-Anwärter auf den Titel ist. Basti hat es angesprochen, den Grund. Letztendlich ist es dieses Mindset. Wenn du 4 Meisterschaften in 5 Jahren holst und einmal nicht einmal die Playoffs erreichst, hast du in diesem einem Jahr, wo du die Playoffs nicht erreicht hast, sehr viel gelernt. Und das ist nicht nur die Mannschaft, die gewachsen ist, dieses Meistergehen zu haben und zu wissen, wie man wann erfolgreich wird, sondern das geht letztendlich bei denen wirklich von der Geschäftsstelle über die Betreuer auf das ganze Team über. Das merkst du auch. Und ich glaube, das ist der ganz, ganz große Vorteil, den Berlin hat allen anderen gegenüber, zu wissen, wie sich eine Meisterschaft anfühlt, was man machen muss und wie man das gemeinsam erreicht. Ich glaube, das ist der ganz, ganz große Vorteil von Berlin. Und es hat wenig Veränderungen gegeben. Was du jetzt angesprochen hast, im deutschen Markt, finde ich sehr interessant, dass Andi Ida kommt. Und ich muss das so ansprechen, in diesem Umfeld ist es, glaube ich, was, dieses positive Umfeld und wie letztes Jahr auch damit umgegangen ist, mit diesem Schicksal von seinem Bruder, das ihn durchaus beflügeln könnte in diesem Jahr. Und ich traue dem eine Top-Saison zu mit 40 Punkten. Ich glaube, dass die Spieler, die da sind, wie du hast es angesprochen, wie Ronning, dass die nicht komplett abtauchen, sondern dass sie weiter auf einem sehr hohen Niveau abliefern. Auch wenn Wissmann und Nimmeleinen jetzt am Anfang wehtun, dass sie ausfallen. Ich glaube, dass das eine Mannschaft ist, die definitiv um die Meisterschaft mitspielt. Top am Wert auf den Titel, 1-2.
Strich drunter?
Ich müsste mich noch mal kurz eingrätschen.
Was ist denn jetzt
los? Wir sind doch schon beim letzten angekommen.
Dann geh doch ein bisschen raus auf den Fußballplatz und grätsch dich ein.
Ja, genau. Wir hatten es ja schon, Sesh und Basti, ihr wart ja jeweils drehen, aber wir wollen ja natürlich nicht verheimlichen, dass unser Herr Goldmann auch drehen war, und zwar bei den Eisbären.
Natürlich fährt er zum Meister.
Da hätten wir natürlich auch schon einen Teaser für, den wir gerne
da haben wir schon einen Teaser, weil ich hätte nämlich jetzt gerne den Rick gefragt, weil er da gerade schon so spricht, Mindset, ob das auch Gegenstand deiner natürlich sicherlich gut vorbereiteten Fragen war und vielleicht hören wir mal rein.
Da kann ich nur sagen, hör mal rein, weil mit mentaler Stärke gewinnst du Meisterschaften.
Showtime.
Wir haben sehr, sehr lange gegen den Abschied gespielt.
Sometimes you gotta be honest with yourself and even myself, I could have done a better job.
Wichtig ist, war vielleicht Serge zu behalten. Wir waren alle schuld.
Klar, auch mit dem Trainer, dass da festgehalten wurde, dass die Leute einfach gehalten werden, ist, denke ich, auch ein guter Schlüssel.
Wenn ich schaue, die Spiele, die da sind, die sind wie alle wie meine Sohn.
Ein Privileg, auf das man erstmal stolz sein kann.
Wenn wir nächsten Freitag verlieren, dann musst du mich entlassen.
Ja, pass mal auf, Serge.
Kommt wieder der Norddeutsche, ja?
Das überlässt du schon mal mir, wann wir hier irgendjemanden entlassen.
Winning comes at a price. It's nothing's for free.
Wenn es nicht so läuft oder nicht so laufen sollte, dann sollten wir immer noch die Eisbären sein, die wir jetzt sind.
Ja, wenn du einmal Eisbär, bist du immer Eisbär.
Weil wir so sind, wie wir sind.
Also vielleicht um eins dazu zu sagen.
Mach Bock auf jeden Fall schon. Ich bin angefetzt, ich guck's.
Die Eisbären sind schon besonders.
Die Art und Weise, wie die gesprochen haben über sich selber, diese Klarheit einer Identität, das habe ich noch nie so gesehen, dass alle das Gleiche sagen. Und das ist nicht abgesprochen. Sondern du merkst, warum der Erfolg da ist, weil im Führungsteam die gleiche Richtung gegangen wird. Und wie oft haben wir schon erlebt bei Top-Mannschaften, dass sich ein sportlicher Direktor überhaupt nicht einig ist mit dem Trainer. Und der Spieler, der hingeht und beschwert sich erst beim Trainer, geht dann beim sportlichen Leiter und die zwei reden komplett was Unterschiedliches. Und dann kommt noch der Manager vom Spieler und der grätscht da auch noch rein und dann ist alles durcheinander und du merkst, da ist keine Einigkeit da. Da ist eine Einigkeit da. Und es ist der vielleicht größte Unterschied gewesen und es war so dominant, konstant vorgeführt von denen, dass ich da gesessen bin und dachte mir so, wow, fuck. Das ist ziemlich offensichtlich einig, aber ihr macht das wirklich so. Mhm. Und dann kommt Pete Lee dazu, der quasi wie als Godfather, muss man schon fast sagen, wie als Mentor oben drüber steht und sich zwar zurückgezogen hat von der ersten Reihe, aber nur genau weiß, wo man mal einen Fuß reinhalten muss und wo nicht. Und das ist schon was, was sie da oben geschaffen hat, was ich vorher gemeint habe im Mindset, das wo der Vorteil ist aktuell von den Eisbären Berlin. Mhm. Das haben andere Mannschaften nicht.
Interessant.
Ist es definitiv, aber du hörst es ja in diesem kurzen Part allein raus, wie da gesprochen wird, wie viel Pathos, wie viel Leidenschaft und alles da dabei ist. Ja. Das ist schon, wie Rick sagt, das ist echt einzigartig.
Ja, Pathos ist das eine, aber du musst es natürlich dann auch mit der sportlichen Leistung aufs Eis bringen. Ja. Und dann zeigt sich ja erst, ob dieser Pathos sportlich eben auch was hält, ne? Und auch Druck standhält. Und das hat ja auch Thomas Buttstädel gerade so in diesem kurzen Clip mit dieser Situation um Serge Aubin damals, als es nicht gut lief, in dieser einen schwierigen Saison, ohne Kai Wismann übrigens damals, eben auch gesagt, wie wichtig die Situation war. Oder auch Stefan Richer da festzuhalten, zu sagen, wir sind jetzt anders und wir müssen die Identität auch bewahren in der Krise. Und das ist ja das, was du auch meintest, was sehr, sehr schwer ist in anderen Vereinen, vielleicht mal hier und da. Dann kommen wir zum letzten Verein für unsere Saisonvorschau.
Darf ich da noch eins dazu sagen?
Oh, na gut.
Was auch interessant war, ist, man kann ja manchmal einen leichten Weg gehen. Also wir sprechen ja auch schon lange, zum Beispiel in Augsburg, wo wir gesagt haben, du brauchst einen Sportdirektor, du brauchst einen Trainer, du brauchst eigentlich mehr Leute, weil mehr Meinungen machen dich besser. Ist ja nicht zwingend der Fall, weil wenn die gegeneinander arbeiten, dann funktioniert es nicht. Aber das ist da genau das Beispiel dafür, dass dich mehrere Leute besser machen. Tatsächlich, weil sie in die gleiche Richtung ziehen und weil sie alles aussprechen. Kommunikation ist bei denen so ein Schlagwort gewesen, wo sich alles offen sagen und sagen, hör mir zu, ich bin nicht zufrieden mit dem, und dann bleiben die in einem Raum drin, bis das klärt ist. Und dann gehen sie mit einer Lösung raus und mit der Lösung, auch wenn der andere ein bisschen verloren hat dabei, das wird durchgezogen. Und das haben andere nicht, weil sie dem zum Teil aus dem Weg gehen, wo es nur einen Trainer gibt, der auch gleichzeitig Sportdirektor ist, wo ich nie ein Freund davon bin.
Ja, sag das doch dem hier. Hier ist doch die Labertasche per se. Danke, Mikey. Aber gut, dass du es nochmal erwähnst. Also, Logo ist schon da. Gehen wir zum Hauptrundensieger der vergangenen Saison und damit zum Tabellenersten. Wir haben ja gesagt, von unten nach oben. Wir sind oben angekommen beim ERC Ingolstadt. Hauptrundensieger letzte Saison war, glaube ich, die beste Hauptrunde der Clubgeschichte. Am Ende vielleicht dann doch in den Playoffs eine Enttäuschung mit dem Aus im Halbfinale. Ist die Wiederholung denkbar? Weil du hast die Einzel noch nicht gezogen, deshalb frage ich das jetzt
so, Basti. Die Einzel ziehe ich sowieso nicht. Du weißt, dass ich mir die Range offen halte insgesamt. Aber der ERC Ingolstadt hat eine Achse zu ersetzen, die nicht so leicht zu ersetzen ist, meines Erachtens. Das fängt an, Garteig, Wagner, Bodi, Simpson und Stachowiak. Das sind fünf Charaktere, fünf Spieler, die über die letzten Jahre den ERC eben zu dieser Nummer 1 im letzten Jahr mitgemacht haben. Mhm. Die sind alle weg. Die zu ersetzen, ist für Tim Regan echt ein hartes Stück über den Sommer, glaube ich, gewesen, wo man schwer daran gearbeitet hat. Von den Namen, von den ersten Eindrücken in der Champions Hockey League, hat er ein paar gute gezogen, glaube ich. Der ERC ist auch ein Club, der mittlerweile durch Mark French und durch Tim Regan auch relativ ruhig fährt. Was ist denn los?
Ich kriege hier einen Krampf im Bein, alles gut. Live-Krampf.
Du sitzt ja auch erst seit 15 Stunden nonstop, direkt eingeflogen aus Los Angeles.
Ja, natürlich.
Für diese extra Sendung.
Für diese Show.
Aus Los
Wir machen
Angeles
alles möglich hier.
Sascha Bannermann.
From Hollywood.
Um 11 Uhr bist du gelandet und krampfst jetzt immer noch.
Ja, ich habe hier einen Live-Krampf jetzt in der Wade vom Sitzen.
Die Wade ist
aber unten. Und ich habe vom Pazifik noch eine Blasenentzündung. Mach schnell, ich muss auf Toilette.
Das ist der Oberschenkel, an den du dich
fasst. Ja, hier unten halt.
Vom Pazifik.
Ja. Habe ich Wade gesagt?
Also, live from Hollywood, Sascha Bandermann. Ja. Wir waren bei der Achse von Ingolstadt. So, die ist insgesamt schwer zu ersetzen. Ich bin gespannt auf die Torhüterposition mit Devin Williams und dem 22-jährigen Brochu, den man aus der East Coast Hockey League da geholt hat. Da bin ich wirklich gespannt, wie der ERC da aufgestellt ist. Jetzt hat man in der Champions Hockey League zwei gute Schweizer Clubs schon mal geschlagen. Das ist schon mal ein Ausrufezeichen. Der ERC für mich weiterhin in den Top 7.
Top 7?
Ja.
Okay, das ist natürlich auf den Punkt
gebracht. Die Top 7 habe ich exklusiv.
Ja.
Ich will es ja gar nicht.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Ja, ich will das ja gar nicht.
Als Überraschung sein mit Basti Schwele.
Ich will das gar nicht auf den
Punkt. In jedem siebten Ei ist Ingolstadt dabei.
Ja, Ich will das gar nicht auf den Punkt bringen, weil ich finde, diese Einordnung nach Plätzen ist total.
Er weiß alles, aber er will das
gar nicht. Ist insgesamt total unfair jeder Mannschaft gegenüber, weil du, ja, da gibt ja jeder sein Bestes und ich finde auch, jede Mannschaft sollte ja in
so eine Saison gehen. Es ist Leistungssport, es gibt jeder sein Bestes, da möchte ich jetzt aber nicht so machen.
Deine Expertise steht über Plätzen.
Ja, genau. Was ist denn?
So halten wir es einfach.
Okay. Schließt du was an?
Ja, ich wollte nachher nochmal, dass wir zum Schluss vielleicht
unser... Du wolltest nochmal genau auf die Plätze
mein eingehen. Meinen Namen tanzen.
Okay.
Dass wir kein Leistungsding hier
können machen. Können wir auch noch
machen. Also, den wichtigsten Punkt, deswegen habe ich jetzt das weggestrichen und mir was anderes hingeschrieben, ist wirklich die Achse, die
zu setzen. Da habe ich dir weggenommen.
Und da ist es natürlich schon für mich so, weil man es vorher hat mit die Identifikation, die muss man jetzt ein bisschen suchen. Weil Simpson war so ein Spieler, der dafür gestanden ist, Wagner, Bodie, der Stachowiak, das sind schon Spieler, die auch einen Charakter, der fehlt, im Team, aber auch auf dem Eis. Und ich sehe es wie du, ich bin gespannt auf die Torhüterposition, muss ich klar sagen. Dann hast du dieses Jahr die Doppelbelastung mit der Champions Hockey League. Du hast letztes Jahr gesehen, das hat Straubing schon ein bisschen aus dem Gleichgewicht gebracht. Es kommen ein paar Spieler, man ist ein bisschen jünger geworden, man hat auch schon 10 Imports vergeben.
Der Krampf.
Ich glaube, um erfolgreich zu sein, Spieler, die letztes Jahr brutal abgeliefert haben,
also wie man es sehen kann.
Mikey, was freust du dich? Kannst du das lesen von hier?
Ja.
Nein.
Da, so rum ist richtig.
Breton, Keating und Hüttl,
ja,
die müssen letztendlich auf diesem Level sein, weil man neue Achse sucht. Das müssen Spieler sein, die dementsprechend so stark abliefern wie letztes Jahr. Und insgesamt, glaube ich, nach der Hauptrunde ist Ingolstadt auf Platz 5.
Okay, ordnen wir das so ein, lassen wir es so stehen. Wir sind gespannt auf eure Meinung und vor allem natürlich auch darauf, wie ihr das aufnehmt, was vor allem Basti und Rick hier gerade wiedergegeben haben. Und am Ende entscheidet sich alles auf dem Eis.
Kannst du wieder in keinem Stadion sehen lassen.
So jetzt. Leute, ich muss los, nämlich Richtung
Badezimmer.
Was ist los? Was müssen wir machen?
Morgen geht die Saison los, da müssen wir noch drauf hinweisen.
Das ist natürlich richtig, weil morgen geht es ja los, weil heute ist Montag, werden wir reden am Dienstag, das Spiel zwischen den Eisbären Berlin und den Neulingen Dresdner Eislöwen. Titelverteidiger gegen Aufsteiger, herrlich, wir sind dabei, wir freuen uns. Ich muss wirklich, also ich halte es nicht mehr aus, Leute, es ist mir peinlich, das zu sagen, aber macht einer weiter mit der Abmoderation?
Nee, du kannst schon machen.
Was okay, also wir sehen uns morgen live vom Magenta Sport, die ganze Saison, mega, Popcorn-Saison, ciao.
Tschüss.
Der ist in Fahrt.
Das
ist
absolut, Leute. Oder? Wir sind übrigens morgen.
Live beim Magenta Sport.